Hallo, ich heiße Andreas Duchst, das ist mein Name und kein Programm. Ich bin studierter Fotograf und habe mich seit 2005 ganz auf das Thema Wein fokussiert. 2008 bin ich in die Pfalz gezogen und habe dort eigentlich erst experimentell Wein gemacht, um es zu verstehen. Das Ganze hat sich dann zu einem kleinen Weinbaubetrieb ausgewachsen und seit 6 Jahren berate ich nun auch andere Weingüter bei der Weinbereitung, wie man so schön sagt, also önologisch. Doch hier geht es um Axel. Axel kenne ich nun seit deutlich über 10 Jahren. Ich glaube, 2011 haben wir uns über einen gemeinsamen Freund kennengelernt, der heute im Weinhandel und als Journalist arbeitet. Und er war mir gleich im ersten Moment äußerst sympathisch, sein Lachen, seine Art, sein Umgang mit der Materie Wein. Wir waren gleich auf einer Wellenlänge. Was mir an Axel wirklich imponiert, ist seine feine, leise und poetische Art, Wein zu sehen. Wer je einen Text von ihm gelesen hat oder ihn auch vis-à-vis kennengelernt hat, kann erahnen, was ich meine. Axel ist nie von oben herab, nie belehrend, sondern er bleibt neugierig, aufgeschlossen und dem Thema zugewandt, ohne sich selber in den Mittelpunkt zu stellen. Seine Art, Wein zu vermitteln, ist eine Gabe, die von ihm natürlich gepflegt wird. Er ist kein Belehrender und hat doch so viel zu erzählen. Dafür wird jetzt in diesem Podcast sicher genug Zeit und Raum sein. Seine Begeisterung und sein tiefes Wissen wird niemandem von euch verborgen bleiben. Und was mir noch wichtig ist, über ihn zu sagen: Axel ist ein wirklich guter Mensch.
Schön, dass du wieder da bist.
Schön, dass wieder Freitag ist.
Und schön, dass er da ist, Axel Biesler. Für mich einer der interessantesten Sommeliers, nicht nur unserer Zeit, sondern der vergangenen, vielleicht 20 Jahre. Und ich nimm's dir nicht übel, wenn du ihn nicht kennst, weil er eigentlich so als Sommelier niemals so überpräsent war. Er hat bei Christina Fischer gearbeitet, in Fischers Weingenuss und Tafelfreuden in Köln. Ich glaube, es war Anfang der 2000er. Hat unglaublich viele Verkostungspanels begleitet. Also Weine verkostet, bewertet für ein Falstaff, für Gourmillot. Dort zum Teil eigene Gebiete verantwortet, hat sehr viel geschrieben, hat Weinmeinung geprägt, hat einen eigenen Blog, diewein.de. Ja, stimmt, Andreas hat es gerade schon erwähnt, ich gebe Andreas recht, die Texte darin sind philosophisch, tiefsinnig, komplex und Wein einfach anders betrachtet. Und genau das macht er. Er betrachtet Wein anders, und obgleich er selber sagt, ein Sommelier gehört ins Restaurant. Und eigentlich bin ich kein richtiger Sommelier, finde ich, er gehört hierher und ich glaube, ich bin sicher, du stimmst mir nach den nächsten 2 Stunden zu. Und damit er da sein kann, freue ich mich sehr, dass die Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consiovini, Segnitz, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg dieses Format und mich unterstützt, begleitet und einfach an meiner Seite ist. Denn dank ihnen gibt es dieses Format. Und das auch jetzt seit schon fast einem Monat neue Format Sommelier on Tour, bei dem wir die interessantesten Weingüter der Schlumberger Gruppe vorstellen und die Protagonisten dieser Weingüter ans Mikro bitten. Also wenn du Lust hast, hör gerne rein. Dienstags gibt es Sommelier on Tour, donnerstags die Preview mit diesem Podcast und freitags die Extension Version, also dem Podcast, sowie diese Episode, sowie ihn. Ich freue mich sehr auf ihn. Herzlich willkommen, lieber Axel Biesler! Du warst ja so um, ich glaube so 2010 bis 20, einer der aktivsten Sommeliers, die es eigentlich fast in Deutschland gab, weil du irgendwie so alles bespielt hast. Du hast in verschiedenen Juries mitgewirkt, du hast geschrieben, du hast beraten, du hast moderiert, du warst eigentlich total allgegenwärtig. Das war deine Hochzeit, oder? 2010 bis 2020 ungefähr.
Ja, da muss man sich natürlich drüber dann unterhalten, was der Beruf des Sommeliers eigentlich ist. Und ich greife den eigentlich immer ein bisschen enger. Das heißt, er gehört für mich eigentlich schon auch ins Restaurant, also als aktiver Weinkellner. Somit würde ich mal sagen, dass ich so richtig aktiver Sommelier ja gar nicht war, weil ich ja mehr so in der Beratung, Moderation und dem Weinjournalismus unterwegs war. Also von daher unterscheidet sich das meiner Ansicht nach schon ein bisschen.
Da hast du dich dann nicht mehr als Sommelier gesehen, als du dann draußen in der freien Welt warst und einfach mit deinem Weinwissen, was du dir im Vorfeld dann irgendwo aufgebaut hast, das an Leute weitergegeben hast. Was warst du dann? Warst du Weinberater oder kennst du das so krass ab, dass du sagst, ja, Sommelier ist nur derjenige im Restaurant?
Ja, eigentlich schon. Und wenn man dann noch nebenbei Moderation macht, das ist natürlich dann auch in Ordnung. Aber für mich war die Arbeit im Restaurant, ist für mich auch immer zwingend damit verbunden, aktiv im Restaurant zu arbeiten, ja.
Okay. Und ist es dann nicht schade, wenn ein Zombie, der ja doch ein riesen Wissen hat, ich versuche dir jetzt nicht irgendwie dich an die Wand zu reden, sondern rein aus dem Interesse raus, ein Zombie, der wirklich Wissen hat, der weiß, wie die Weine ankommen, der weiß, wie die Weine sich irgendwie präsentieren, wie die Weine irgendwie wahrgenommen werden, der sich auch darüber informiert, wie die Weine gemacht werden, der die Winzerbesuche hat. Wenn der dieses Wissen nicht wirklich weitergibt, außer von mir aus dann irgendwie so den zwei Personen, die dort am Tisch sitzen, aber so das, was er eigentlich bewegen kann.
Ja, diesen letzten Anstoß, den habe ich ja dann quasi als Sommelier bekommen, damals im Fischers, und da habe ich ja dann auch schon angefangen, nebenbei so Moderation, dann auch für den Christian Frenz bei Sommelier Consult bei dieser Agentur zu machen. Das lief ja dann alles so langsam ineinander über und hat sich dann halt so entwickelt, dass ich dann aus der Gastronomie mich herausentwickelt habe, dann in die Freiberufschaft, ja. Und von daher war das dann auch so eine Art Evolution, die sich dann so ergeben hat.
Und gab es für dich da mal, also hast du das Restaurant da nicht vermisst? Wenn du dann draußen warst und du bist ja, wenn du moderierst, heute in Hamburg, morgen in München, du hast ja mehr oder weniger keine Basis, keine Seele, was du ja im Restaurant hast, was ja schön ist, du weißt jeden Tag, wo du hingehst, was bei Moderation oftmals nicht hast.
Ja, das feste Einkommen habe ich vermisst. Okay. Das ist natürlich dann als Selbstständiger, gerade wenn man dann anfängt, da gab es ja noch die, wie hieß es gleich, noch am Anfang, wenn man sich selbstständig macht, da gab es auch diese Förderung damals, und die konnte ich in Anspruch nehmen. Deshalb kam ich da so halbwegs über die Runden, aber es dauert natürlich eine ganze Weile, bis man damit auch einen Ein-Mann-Haushalt durchs Leben bringen kann. Ja, das ist dann gar nicht so einfach, ja.
Klingt interessant, weil man hatte mal andere Vorstellungen. Also damals, was hat man 2010, 2015 aufgerufen für eine Moderation mit deiner Klasse, vielleicht um die 1.000, 1.500 Euro ungefähr. Ach, das klingt doch schon erstmal recht bunt, oder?
Ja, aber das ist natürlich auch sehr abhängig vom Auftraggeber. Da muss man auch immer dann sich überlegen oder abwiegen, was für ein Auftrag das ist, was dann überhaupt die Moderation beinhaltet. Von daher ist das auch immer eine Sache gewesen, die bedarf der intensiven Absprache zwischen Kunden, Agentur oder dann mir als selbstständigen Weinberater.
Aber wie aufwendig ist das? Also für jemanden, der vielleicht nicht ganz in der Branche ist. Wenn ich jetzt, ich bin Auftraggeber, ich sage, Axel, ich hätte ganz gerne Moderation für Weine aus Usbekistan.
Ja, das ist aufwendig, weil ich kenne keine Weine aus Usbekistan.
Deswegen ist komplettes Neuland. Und mir geht's, oder für mich ist eben sehr wichtig, wie viel Vorleistung braucht man da eigentlich? So eine Moderation, die vielleicht irgendwie Abend füllen für Vorstand Bank XY, das ist ja nicht so, dass du hinfährst, nur aus der Tasche moderierst, sondern du bist ja da richtig mit Vorarbeit, Vorleistung, Nacharbeit, also eine Moderation von einem Abend, was kostet dich das vom Zeitaufwand? Also wie weit musst du diesen Betrag von XY, wie viel auch mal das sein wird, runterbrechen, damit du sagst, okay, das setze ich mein Stundensoll.
Also bei Usbekistan muss ich erstmal gucken, wo das überhaupt liegt genau. welche Sprache da gesprochen wird, wo die Weinanbaugebiete im Spezifischen sind. Das heißt, da ist die Vorarbeit doch extrem. Vielleicht würde ich sogar noch eine Recherchereise verlangen. Das wäre natürlich ganz günstig, damit man da auch wirklich kompetent rüberkommt. Nee, Scherz beiseite, das ist natürlich völlig abhängig vom Auftrag. Es gibt natürlich so easygoing Sachen, da weißt du ganz genau, die möchten die Basics haben, und die habe ich ja quasi immer in petto, ja, also wir machen, das ist dann überhaupt kein Problem.
Würdest du so einen Auftrag annehmen, also wo du komplett fremd bist, oder?
Ja,
würdest du,
ja.
Habe ich ja. Dich reizt, und wenn du sagst, das ist einfach spannend.
Ja,
und
absolut.
Ich muss nicht jeden Tag Bordeaux oder Riesling machen.
Nein, auf gar keinen Fall. Also eigentlich hat mich das auch immer gereizt, gerade diese Themen anzugehen, diese Weinthemen, die vielleicht in der populären Weinwelt gar nicht so bekannt sind. Ich habe ja lange auch für das Anbaugebiet Südwestfrankreich, auch als sogenannter in Anführungsstrichen Botschafter, gearbeitet und dann so Anbauregionen wie Gaillac, Fronton, die ganzen Pyrenäen mit Marcillac und so kennengelernt. Die kennt ja bis heute noch keiner, also meine Arbeit war...
Ist das nicht witzig, dass die sich niemals durchgesetzt haben? Also ja. Selbst Bergerac,
ja.
Was ja schon prominent ist, ja. Oder Collioure oder wie auch immer.
Jura sans sec.
Du findest dort Weine, die ein unfassbares Preis-Leistungs-Verhältnis haben, ist, aber die will keiner.
Es ist unglaublich. Warum? Es sind so alte, tolle Rebsorten, aus denen heute noch wirklich wunderbare Weine gemacht werden, aber sie haben es außerhalb der Grenzen gut. In Toulouse trinkt man Negrette Rosé, das ist jetzt kein Thema, vielleicht auch noch ein bisschen außerhalb, aber dann ist auch schon vorbei. Und da haben wir wirklich eine doch größere Kampagne gemacht, auch für dieses Weinanbaugebiet mit auch der Blindprobe zum Beispiel, die haben wir extra dann für das Anbaugebiet dann auch entwickelt und durchgeführt und dann auch in verschiedenen Städten diese Blackbox aufgebaut, was ja ein enormer Aufwand ist, so ein Ding da immer hinzustellen. Da haben wir schon viel gemacht und hat mir Spaß gemacht, und jetzt auf darauf zurückzukommen, auf diese unbekannten Themen, damit habe ich die Anbauregion auch wirklich kennen und schätzen gelernt.
Was macht man bei einer Kampagne? Also man ist dann Botschafter, man reist von Stadt zu Stadt, führt Proben durch oder fährt man so Türklinkenputzenmäßig von Einkäufer zu Einkäufer oder ist man auf einer Messe oder was macht man, wenn man Botschafter einer Region ist?
Also in dem Fall ist es quasi so, dass ich dann der gebuchte Moderator war für verschiedene Veranstaltungen. Das sind dann so eine Art Städtetouren gewesen. Das heißt, die Region hat sich dann mit ein paar Winzern, das waren dann ungefähr so ein Dutzend, in einer Stadt vorgestellt und das einen Tag lang immer. Also es war so eine kleine Weinmesse, kann man eigentlich sagen, und dann mit einem Unterhaltungsprogramm gekoppelt, was in dem Fall halt dann die Bindprobe war in der Blackbox. Ja, das heißt, die Leute gehen in einen völlig stockdunklen Raum und bekommen dort Weine probiert, die dort dann in diesem ganz verdunkelten Raum, also der müsste wirklich stockdunkel sein, sonst wird's schwierig und nicht mehr so lustig. Und dann probiert man und spricht man über die Weine. Und das kann wirklich erhellend sein.
War eine der großartigsten Proben, die ich selber erleben und moderieren durfte, wo ich selber richtig von der Art, wie man Wein wahrnimmt, ergriffen war. Wir hatten vor einigen Wochen, hatten wir Christina auch. Und Christian ja auch, der war ja auch bei uns schon zu Gast und sind so mehr oder weniger neben dir und Jörg Linke Protagonisten, die das Ganze inszeniert, durchgeführt, gelebt, ausgekleidet und ja moderiert haben. Ich glaube, ihr habt die meisten Moderationen dieser ganzen Geschichte gehabt und ich bin froh, dass es auf der Prowein wieder aktiv geworden ist. Und
das ist schön, ja.
Und richtig intensiv gelebt wird und vielleicht gibt es irgendwann mal einen festen Ort dafür, dass man...
Es gab ja schon einen, der wurde jetzt ja gar nicht vor langer Zeit aufgegeben. Corona. Da gab es ja einen festen Ort, genau, im Südtirol. Ne?
Ja.
Und aber es ist auf jeden Fall immer noch ein Thema, eine Art, ein Format, was wirklich im wahrsten Sinne die Augen öffnet. Das ist in der Tat so.
Ja. Und was ist für dich, wenn du jetzt dieses Visuelle ausschließt, ist das Visuelle eigentlich für dich wichtig beim Weinprobieren?
Immer weniger geworden.
Ja.
Wir haben ja auch im Laufe da meiner Arbeit, zum Beispiel für den Falstaff, wo ich ja mehrere Jahre den Weinguide betreut habe.
Ihr habt den aufgebaut, ne?
Das ist ja das eine. Aber wir waren die Ersten, die das Ding mit Bezahlmodell aufgebaut haben. Also der Falstaff war der erste Weinguide in Deutschland, die für die Teilnahme am Buch eine Gebühr eingefordert haben.
Ja, ist es gut oder ist es nicht gut?
Das war in
können wir darüber streiten oder ist das für dich ein sensibles Thema und du sagst nein, weil ich finde das nicht gut.
Das ist ein Thema, aber ich spreche da ja gerne drüber. Ich bin ja auch damals drauf eingegangen. Es war mir ja bewusst, was für einen Auftrag ich da annehme und ich habe gesagt, wir machen das. Und ich habe damals mit der Chefin Ursula Haslauer auch schnell Kontakt gefunden und habe dann das dann übernommen für Deutschland. Am Anfang war es noch so, dass ich eigentlich nur eine oder zwei Regionen machen sollte. Dann sollte der Peter Moser das eigentlich aus Österreich den Rest machen. Da kam aber relativ schnell zutage, dass er das vom Pensum überhaupt nicht hinbekommt. Also wurde das ganze Projekt dann nach Köln übergeben, also auch dann in die professionellen Hände von Christian Frenz und seiner Agentur, und dann haben wir das auf die Beine gestellt. Das Kuriose, da ging ja eine Menge schief am Anfang, aber eines der kuriosesten Dinge, an die ich mich noch erinnern kann, ist die Tatsache, dass bei den Einladungen meine Mobilfunktelefonnummer angegeben wurde für Rückfragen.
Drama.
Dann Drama. Darüber wurde ich aber im Vorfeld gar nicht informiert. Ja. Also kannst dir vorstellen, zu einer Zeit, als plötzlich ein Verlag Gebühren aufruft für Verkostungen und dann ist als Ansprechpartner eine Mobiltelefonnummer angegeben und die war meine, da hat mein Telefon gebrannt. Das war schon, das war schon krass. Ich wusste ja gar nicht, was los ist. Ich musste mich ja erstmal mal informieren, was da überhaupt abgeht. Und dann habe ich mir die Einladung auch mal angeschaut und habe gesagt, das ist ja ein Ding, da hätte man ruhig mal vorher Bescheid sagen können.
Also ich finde es auf der einen Seite, damit kann ich es vielleicht ein bisschen entschärfen, gut, dass man Gebühren aufrufen könnte.
Ja.
Weil das, was man normalerweise als Tester, als Weintester, stellt sich ja jeder irgendwie so luxuriös oder schön oder amüsant vor, aber es ist ja richtig Arbeit. Ja. Was man normalerweise als Entgelt irgendwo bekommt, wenn man irgendwo bei der Verkostung ist, ist eigentlich fast lächerlich. Für den Aufwand, auch für die Kompetenz, die man natürlich mitbringen muss, setzt ja nicht irgendwie Nasenbären hin, sondern schon jemand, der eine gewisse Erfahrung hat und der sich diese Erfahrung auch aufgebaut hat, dass man zumindest einen Geldwert dafür bekommt und nicht mehr oder weniger eine Aufwandsentschädigung, sondern einfach damit auch Geld verdienen kann, weil es ist ja eben auch Zeit, die man irgendwo reinterpretiert. Von dem Gedanken her finde ich es wirklich sehr gut. Aber für mich ist immer die Frage, kann man den Wein dann wirklich objektiv und wertig mit seinen Punkten bewerten? Also kann man die Punkte, die man wirklich empfindet oder denkt man vielleicht, weil der jetzt 150 € für eine Flasche Wein, die dort steht, die ich probieren soll, bezahlt und ich gebe den 82 Punkte, sagt er sich dann nicht, ey, nee.
Das ist wirklich ein heikles Thema. Also das wurde auch oft innerhalb der Panels, das heißt, das sind die Leute, die dann den Wein probieren, also die kleinen Gruppen, die dann auch über die Weine diskutieren. Und wir haben das beim Falstaff sehr intensiv gemacht und uns auch sehr stark mit den Weinen beschäftigt. Aber wenn es mal zu so einem krassen Beispiel kam, wie du das gerade genannt hast, dann haben wir es für besser erachtet zu sagen, wir kontaktieren das Weingut, wir sagen, wir haben das und das Problem mit dem Wein, dann wäre es jetzt im Angesicht der Situation vielleicht besser, wenn wir den gar nicht erwähnen.
Mhm. Okay.
Dass wir den komplett aus dem Buch rauslassen, weil das hat ja dann keinen, also man muss ja auch am Ende als Winzer dann Wert herausbekommen, das kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Aber so einen Wein dann einfach zunichte zu machen. Vielleicht lag es ja auch einfach am Zeitpunkt. Man muss ja auch mal sehen, man hat da ein Pensum abzuarbeiten. Wir haben Weine mehrfach probiert, unzählige Weine. Aber das ist dann bei allen Weinen aus allen Anbaugebieten Deutschlands eben auch nicht möglich. Es kann ja auch sein, dass ein Liter Wein, der vielleicht im Panel anfangs schlecht bewertet wird, einen Tag später gut schmeckt und lecker ist. Ne? Mhm. Aber das ist dann einfach, das ist dann auch nicht mehr realisierbar.
Also für mich war es relativ wichtig für die Vinum zu probieren, weil die nach wie vor ohne Anstellgebühren arbeiten und ich die Weine viel freier probieren kann. Mhm. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, aber deswegen habe ich da so wahrscheinlich provokant gefragt, wie viel Weine schafft man am Tag, also wie viel hast du da pro Tag geschafft? Weil wenn ihr das dann mehr oder weniger in dieser kleinen Gruppe komplett gemacht habt, diesen Falstaff durchprobiert, das war ja richtig Arbeit. Das ist ja nicht richtig, dass...
Naja, ich sag mal so, im ersten Jahrgang, jetzt weiß ich gar nicht, welcher das war, 2012 war, glaube ich, der Jahrgang, also Weinjahrgang. Also war es der 13er Guide, müsste so gewesen sein, bin jetzt nicht ganz sicher. Ich sage mal so, da waren die teilnehmenden Weingüter, die waren auch überschaubar. Also da waren ja viele empört und haben deshalb da auch die Teilnahme verweigert. Und das hat sich dann aber mit jedem Jahr eben besser entwickelt. Und man sieht es ja heute, dass der Weinguide hat sich ja vom Falstaff durchaus etabliert und auch das Bezahlsystem mittlerweile ja auch. Also
machen ja fast alle.
Machen ja im Prinzip fast alle momentan aktuell geht ja auch.
Ich glaube, Parker nicht und Vino nicht, aber sonst ja eigentlich genau. fast alle oder alle, halt irgendwelche Magazine oder sonstiges, aber ja.
Genau, ja, das ist dann.
Weil es halt, es kostet halt Geld. Und selbst wenn du das, also dieses Organisieren oder nicht Organisieren, sondern das Fakturieren der Flaschen oder das nicht Fakturieren, das Organisieren, wie nennt man es, das Katalogisieren, das...
die ganze Logistik.
Die Logistik ist das schwere Wort, was ich gesucht habe. Die Logistik der Flaschen bis hin zum Entsorgen der Flaschen.
Genau.
Weil du trinkst da ja irgendwie 4, 6 CL und dann hast du da, das klingt am Anfang auch erstmal lustig, dass du halt zum Nachbarn des Jahres gewählt wirst vom gesamten Viertel.
Genau.
Ja. Aber du darfst ja auch...
die berühmte Rundmail, die dann immer rumgeht. Ja. Abzuholen von 12 bis 15 Uhr.
Genau. Du darfst es aber auch nicht innen ausschütten. Also der Wein ist ja Sondermüll.
Naja.
Und normalerweise, also müsstest du den dann auch, das sind dann so Luxusprobleme, die aber auch nicht zu verkennen sind. Und wenn du dann halt so ein Weingut hast mit, lass es nur 500 Weine sein, 500 Flaschen eben zu handeln, das ist eine richtige Aufgabe. Die ganzen Pakete und. Was hältst du selber von Bewertung?
Jetzt man muss aber Folgendes sagen, als ich für den Falstaff gearbeitet habe, wurde ja zusätzlich noch ein ganzes Orga-Team, also sprich Christian Fenz mit seiner Agentur Sommelier Consult, engagiert. Und die haben uns natürlich dann enorm viel abgenommen. Das heißt, diese ganze Logistik, professionelle Lagerung, Chambrers da haben, die Sommeliers dazu zu engagieren, auch die kompetent sind in dem Fall. Aber vor allen Dingen auch, und das war ja auch die Aufgabe beim Falstaff dann, man sollte ja eine Weinbeschreibung in der Kürze eines Twitter-Eintrags hinterlegen. Und das dann noch fantasievoll in Anführungsstrichen beschreiben. Mhm. Und das kann ja auch nicht jeder. Da musst du also auch abwägen zwischen, du musst gute Verkoster haben, du brauchst aber auch einen Panelleiter, der das dann wirklich auf den Punkt bringt. Und vielleicht noch mit einer lyrischen, vielleicht einer humorigen Nuance und sowas zusammenstellen, das ist schon eine riesen Aufgabe. Ja. Ich habe zum Schluss meiner... also als ich für Gomio gearbeitet habe, da habe ich ja den Rheingau verantwortet. Da habe ich in einer Saison das komplette Programm gemacht. Logistik, Schreiben, also probieren, Schreiben, Weingüter beschreiben. 1000 Weine. Wow. 1000 Weine.
Wie viele Weine sind pro Tag möglich?
Das ist eine gute Frage. Als ich das allein gemacht habe, wurde es ein bisschen weniger, weil da habe ich mir einfach meinen eigenen Zeitrhythmus geschaffen. Wie viele Weine sind im Moment, am Tag möglich, hängt dann auch davon ab, was man so dann im Glas vor sich hat. Ich denke mal, wenn man so für die Industrie in Anführungsstrichen arbeitet, sind 100 Weine möglich. Ja. Mhm. Weil da geht es ja dann um technische Sachen, ist der Wein technisch sauber, steht er die nächsten 6 Monate halbwegs saftig noch im Glase, Feierabend, da kann man da auch nicht mehr viel machen.
Aber wenn du dann eben einen lyrischen Eintrag dabei noch mit hast.
Nee, ich meine jetzt nur, wenn man zum
Beispiel... Ja, aber dann bist du vielleicht bei 50 Wein maximal oder 40 Wein, weil du dann natürlich auch noch anders reinschmecken musst, versuchst den Wein auch nachvollziehbar zu beschreiben, weil diese Beschreibung liest ja vielleicht jemand dann irgendwie in 2, 3 Wochen oder in 2, 3 Jahren. Und muss das ja irgendwo nachvollziehen können, dass es, wenn es humoristisch ist, nicht lächerlich wirkt, aber...
Genau,
dann,
das musst du die Balance halt
immer finden. Dann hast du eben auch 20 Weine, musst für jeden anderen ein... Also es ist ja alles Riesling, ist ja alles Rheingau, ist ja alles irgendwie schwierig.
Das ist dann alles Riesling, hauptsächlich Aufgabe. Riesling, ganz klar, genau. Ein bisschen Spätburgunder, Burgunder, Sorten in Weiß, klar. Aber es ist halt verdammt viel Riesling. Und da dann auch immer die Differenzen rauszuholen und... es bekommt ja dann im Guide, haben ja nicht jede Weine einen Text bekommen. Also anders als Falstaff, da hat ja, glaube ich, also ich glaube, mindestens 6 Weine bekommen dann Text und die anderen nur die Punkte. Aber beim Gomio war es ja dann, glaube ich, nur der Tipp, der den Text bekommen hat. Aber ich habe für jeden Wein einen Text gemacht, um am Ende nochmal nachzuschauen, wenn da irgendwelche Differenzen auftauchen, was habe ich denn überhaupt dazu geschrieben? Weil Punkte allein reichen oftmals nicht, um das nochmal nachvollziehen zu können, was man da am Ende so probiert hat.
Jetzt, nachdem es 10 Jahre her ist fast, magst du Bewertungen oder findest du das mittlerweile nicht mehr so gut, so objektiv, den Kunden eher verwirrend, den Absolut. Kollegen verwirrend oder Absolut. Sagst du, nein, das ist der einzige Halt im Leben und an Punkten, ähnlich wie Schulnoten in der Schule, kann ich die Wertigkeit des Schülers messen?
Also ich finde, es ist für den Kunden überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Es ist mehr und mehr da eine Kommerzialisierung passiert, die eigentlich immer schwieriger macht, da irgendwie durchzusteigen. Das sind verschiedene Interessen, die dann dahinter stecken, also von Objektivität oder vielleicht sogar, ich sag's mal, interaktiver Subjektivität kann man ja gar nicht mehr sprechen, weil da wird eigentlich eine Politik eigentlich schon mal vorgegeben und das Ergebnis ist eigentlich schon vor der Probe klar.
Okay. Ja. Krass.
Das ist so.
Ich bin persönlich davon überzeugt, weil ich der Meinung bin, und bitte, bitte korrigiere mich, dass wenn es so ein Gremium gibt, was es einigermaßen fair bewertet, diesen nationalen Vergleich aufgrund oder manchmal auch regionalen Vergleich aufgrund der Vielzahl der Proben, die man hat, extrem hilfreich sowohl für den Winzer als auch für den Verbraucher oder für den Einkäufer sein kann. Weil wenn ich mal auf einem Weingut bin, die Weine probiere, habe ich immer entweder die atmosphärische Situation mit dabei oder ich habe eine Vorliebe. Aber dass es jemanden gibt, der das in der Breite, also nicht nur in der Tiefe eines Weingutes oder einer Rebsorte probiert, sondern in der Breite miteinander vergleicht und sagt, okay, ihr steht dort im Vergleich zu den und den, keine Ahnung, wenn du ein Riesling von, wir haben jetzt gerade Karl Löwen im Glas. Und wenn ich den probiere und ich sage, im Vergleich zu Theresa Breuer, Schlossberg oder sonstiges, hat der eben die und die Punktzahl und dort würde ich dich im Vergleich ansiedeln. Das kann man natürlich bei Wein immer nur begrenzt machen, weil es eine oftmals eine subjektive, niemals eine objektive Wahrnehmung ist, eine Tagesverfassung ist. Breuer habe ich vielleicht zu einer anderen Zeit probiert, kann ich die wirklich miteinander vergleichen? Aber es könnte, hätte ich gedacht, helfen. Nein.
Nein.
Oder jetzt in der Situation oder aufgrund der Entwicklung der Weingüts in der Gänze gesprochen, mittlerweile also, nicht mehr und früher war es aber mal anders.
Eine wirkliche Objektivität gibt es ja eigentlich gar nicht. Selbst eine Blindprobe, wenn man Wein im Glas hat, hat man eine Erwartungshaltung und dann ist halt so, dass man dann auch einen Geschmack entwickelt, beziehungsweise das Gehirn einen Geschmack entwickelt. Der entsteht dann, der wird verglichen mit verschiedenen anderen Geschmackserinnerungen und dann hat man eine Idee davon, was das vielleicht sein könnte. Das hat ja dann, ist ja schon irgendwie subjektiv geprägt, weil das ja durch die ganze Lebenskultur, durch den Lebenswandel, durch das, was man selber quasi dann auch im wahrsten Sinne des Lebens erlebt hat, alles einen Einfluss hat dann auch auf die Meinung und dann, was man vielleicht darüber denkt. Von daher, Objektivität gibt es für mich in meiner Ansicht beim Weinprobieren in so ganz engeren Sinne überhaupt nicht. Und ich halte jetzt auch die Verkoster, die jetzt sagen, ich gehe zu einem Weingut und mache meine Verkostung da, nicht zwingend für die weniger Beeinflussteren, weil das sind ja auch oft sehr erfahrene Leute, die da schon sehr lange drin stecken, die machen sich dann ja auch nicht scheu vor Neuentdeckungen, im Gegenteil, sondern machen dann ja auch in ihren Publikationen darüber aufmerksam über solche Weingüter, die da neu nach oben streben. Also da wird ja dann auch keine klare Grenze gezogen. Aber die Erfahrung, die man mitbringt und dass man sich dann im Weingut hinsetzen kann mit seinem Rechner und die aktuelle Kollektion probiert, halte ich nicht für schlecht.
Probierst du heute anders als vor 10 Jahren?
Ja, natürlich.
Siehst du die Weine anders? Betrachtest du die Weine anders? Also du sagst, das Visuelle ist für dich nicht mehr ganz so wichtig?
Nein. Also
wir haben jetzt den Riesling vom Karl Löwen, den wir beide schätzen. Also liebe Grüße, Christopher.
Jawohl, ja. Viele Grüße auch an den Vater. Und die Mutter.
Wie? Und an Lukas, den Azubi.
Ah ja, genau. Das haben wir alle durch.
Also jetzt, wie betrachtest du den Wein? Wie riechst du rein? Sind Aromen für dich wichtig? Ist das Nasale für dich wichtig? Wertest du rein nach dem Geschmack? Ist die vordergründige Gustatorik für dich ein Thema? Schmeckst du eher nach? Lässt du den Wein da auf dich wirken? Versuchst du den Wein mit verschiedenen Temperaturphasen zu sehen? Oder?
Was gewesen ist und heute immer noch so ist, ist, dass ich schon sehr stark mit der Nase arbeite. Also der Geruch spielt für mich eine ganz entscheidende Rolle beim Wein und der macht auch bei mir eigentlich den allerersten Eindruck. Damit bin ich alles schon relativ gefestigt und dann kommt der Geschmack dazu, der dann eben dann die Komplexität bringt, dann eben die Säure bringt und wie ist die Süße. Die Süße ist sehr, sehr wichtig, weil wir haben jetzt einen Wein im Glas, der hat eine Süße, aber welche Süße ist das, Silvio? Mhm. Wie würdest du die beschreiben, Silvio?
Das ist eine harmonisch eingebundene Süße, das ist für mich eine Fruchtsüße.
Eine Fruchtsüße,
genau.
Genau, und keine Zuckersüße.
Ja.
Ja, keine Zuckersüße, ja. Keine banale Süße, sondern eine ganz feine, würzig integrierte Süße. Und das macht diesen Wein so verdammt gut.
Ja, auch die verschiedenen Säuresegmente in dem Wein. Also, dass du halt nicht irgendwie eine krasse Apfelsäure, Zitrussäure, eine feine Weinsäure hast, eine ganz zarte Gerbsäure hinten hinaus, dann, was viele, glaube ich, fälschlicherweise mit Salzigkeit beschreiben, ist für mich eine gewisse Gerbigkeit hinten hinaus.
Interessant, ja. Gerbigkeit, Salzigkeit. Ich habe die Salzigkeit immer im Verbund mit dem sogenannten Mineralik, was immer das auch am Ende sein
soll. Du hast Germanistik studiert, sagt man Mineralität oder Mineralik?
Ich bin im Verlauf meiner Arbeit für den Falstaff zum Peter-Moser-Ausdruck Mineralik.
Okay.
Da bin ich bis heute.
Aber das weiß keiner, oder?
Eigentlich ist korrektes Mineralität, glaube ich.
Ah, aber ich glaube, der Duden kennt beides nicht.
Kennt beides nicht, ist das so? Ah,
warte mal. Okay. Aber
ich glaube, bei Word wird es bei mir mittlerweile nicht mehr unterstrichen.
Ja, da bist du
also schon rot. Dran. Ich habe das so oft da reingeschrieben, wird mittlerweile anerkannt.
Okay, aber ich glaube, es ist auch beides richtig oder beides nicht falsch. Also, da
also für mich nicht. Ja. Ich sage jetzt wie mit Mineralik, ich vermeide, was haben wir denn noch? Sensorik, gibt es das? Sensorik, doch, Sensorik gibt es. Es gibt noch so ein Wort, dass es eigentlich nicht gibt, was vieles. Ah, ich hab's. Stilistik. Also dieses Wort mag ich gar nicht.
Weil?
Weil es das Wort nicht gibt und ich mag das K am Ende nicht. Es hat für mich keinen schönen Klang.
Ach.
Für mich ist es der Stil.
Aber der Stil eines Weins?
Der Stil. Der Stil. Aber nicht die Stilistik.
Nicht die Stilistik.
Nee.
Wow. Toll. Schön. Ja. War, glaube ich, eins meiner häufigst gebrauchten. Bis gestern. Alles klar. Ja. Hey, ja. Wir auch gerne weiterlernen. Also daher finde ich sowas stark. Super. Allein.
Sehr witzig, gut. Ja.
Also die beiden haben jetzt keine Stilistik mehr.
Ja.
Okay. Und du vertrittst, dass man Mineralität oder Mineralik schmecken kann, weil das ist ja auch so eine Diskussionsgrundlage. Ja. Der eine oder andere sagt, man kann es nicht schmecken, weil Salzigkeit ist im Wein nicht darstellbar. Die Rebe vermag es nicht durch ihre Adamporen oder sonstiges Elemente aus dem Boden herauszulösen, Mineralität aus dem Wasser des Bodens heraus oder aus dem Boden herauszulösen, das in der Pflanze zu implantieren. Kann man doch?
Ja.
Du hast ja Weinbau studiert, oder?
Nee, du hast nicht? Ich habe ganz klassische Winzerlehre gemacht.
Ah, so war es,
Naja, ich habe Germanistik in Frankfurt, Grundstudium, dann Soziologie in Freiburg und dann habe ich das semi-erfolgreich abgeschlossen.
Also ich wollte gerade sagen, da liegt ja eine Winzerlehre nahe.
Dann. Und dann war ich aber in Freiburg, habe schon viel in der Gastro gearbeitet und dann hatte ich auch einen losen Kontakt zum Weingut Bercher im Kaiserstuhl in Burgheim. Und die haben nach langer Zeit damit wieder angefangen oder wollten wieder einen Lehrling einstellen. Und dann habe ich mich dort beworben und dann habe ich da angefangen.
Starkes Weingut. Liebe Grüße, Arne.
Grüße
mal alle durch hier heute.
Martin, Arne, seid gegrüßt.
Genau. Stark. Gut zum Lernen. Also da, und das hat dich geprägt. Hat dich das verdorben? Also ist man dann so
Das war was ganz anderes. Also man muss ja da durchaus unterscheiden zwischen der Arbeit als Winzer und der dann als Sommelier oder dann vielleicht für mich als Weinberater oder Weinjournalist. Also das ist eine Arbeit als Landwirt. Man ist Bauer. Also man arbeitet entweder draußen im Feld und dann ist man mit den Reben beschäftigt und auch mit der Rebpflege, je nachdem. Und dann die Kellerarbeiten vollziehen sich zum größten Teil im Dunkeln, heißt ja auch Keller. Das heißt, arbeiten im Winter, Tanks sauber machen, es ist draußen kalt, im Keller ist es drin feucht und kalt und man steht im Edelstahltank und spritzt dann da rum mit dem Schlauch und macht die Dinger sauber, Hefe raus und das ganze Gedönse. Man hat nasse Füße, die Stiefel sind voll und das ist dann so eine Arbeit als Winzerlehrling.
Das ist die Idylle, die wir uns so vorstellen. Ne?
Also ja, die gibt's ja nicht. Also das ist ja relativer Quatsch. Das ist dann schon so, dass man dann am Abend doch noch was zu essen hat und dann ist dann doch der Tag relativ vorbei, weil es ist wirklich auch körperlich harte Arbeit.
Fangen wir mal mit der unbequemen Wahrheit an, dann haben wir die hinter uns. Dry Wermut ist für viele Franzosen ein Italo-Franzosen-Duett aus Turin und Chambéry. In Jerez runzelt man die Stirn und schenkt nach. Denn wenn Sherry und Wermut sich treffen, ist es kein Trend-Crossover, sondern eine Rückkehr. Lustau formuliert es selbst. Seit Ende 2015 arbeitet das Haus daran, die Wermut-Tradition in Jerez neu aufzugleisen. Und 2023 kam mit Dry Wermut die trockene, Manzanilla-basierte Variante hinzu. Das ist ein Statement, nicht nur ein Line-Extender. Doch wer ist eigentlich dieses Lustau? Und warum nimmt man dieses Haus so unfassbar ernst? Die Ursprünge liegen im Jahr 1896. In den Archiven beginnt alles klein. José Ruiz Bedejo, Gerichtsschreiber in Jerez, bewirtschaftet nebenbei das Familienweingut Nuestra Señora de la Esperanza und verkauft seine Weine an große Sherryhäuser. Das ist die Geburt im Modus Almacenista, Vorratshändler und Qualitätsfreak in Personalunion. Über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts wächst Lustau vom stillen Zulieferer zum eigenständigen Versender und Qualitätsbotschafter. Die Almacenista-Linie wird später zu einer der sichtbarsten kulturhistorischen Leistungen des Hauses. Kleine eigenständige Soleras unverschnitten zu füllen, um die Handschrift der einzelnen Bodegas zu steigern. Das ist dokumentiert, nicht romantisiert. Seit 1990 ist Lustau Teil der Grupo Caballero, eine Zäsur, die das Haus finanziell und infrastrukturell professionalisiert. Anders gesagt, wer heute über Lustau spricht, spricht über ein historisches, gewachsenes Haus mit robustem Rückgrat. Und genau dieses Rückgrat trägt die Wermut-Renaissance in Jerez. Lustau erklärt offen, seit den späten 2015er Jahren die alte Sherry-Wermut-Tradition wieder aufzunehmen, um mit Wermut Dry, die Serie, bestehend aus Red, White, Dry, zu komplettieren. Das ist nicht Kosmetik, es bindet Sherry-Kompetenz an eine globale Aperitivkultur. Der Basiswein, Manzanilla de San Luca, also Palomino Fino-Wein unter Flor gereift, geprägt von Atlantiknähe und dem Mikroklima der Mündung des Guadalquivir. Lustau selbst nennt die Manzanilla delikat, komplex, trocken und salzig. Genau die Signatur, die der Dry-Stil braucht. Alkoholgehalt 15 Volumenprozent. Lustau benennt 7 Botanicals. Natürlich Wermutkraut, Thymian, Majoran, Kamille und Orangenschalen. Jede Zutat wird separat mazeriert und erst danach werden die Essenzen in den Wein eingearbeitet und die Cuvée 6 Monate zur Integration ruhen gelassen. Keine Küchenhexerei. Ein dokumentierter, modularer Ansatz. Und das hat Historie. Aromatisierte und medizinische Weine haben in Jerez Historie. Und das ist logisch. Die Basis ist Sherry. Die Bitterheit kommt aus den Pflanzenextrakten, die Aromatik aus Kräutern und Schalen. Der moderne Wermut ist nichts anderes als das kulturelle Update dieses Prinzips. Und Sherry als Wermutbasis macht nicht nur kulturell Sinn, sondern stilistisch. Fino Manzanilla bringt Salz, Hefe, Umami und Klingenlänge. Amontillado Blanco Setups liefern Nuss und Körper. Die Botanicals setzen Bitterachse und Kräutertopnoten. Genau auf dieser Argumentation baut Lustau sein Wermut-Trio und markiert 2023 mit Wermut Dry den knochentrockenen Pol. Ja, und er ist anders. Er separiert sich und grenzt sich ganz klar von italienischen und französischen Wermuts ab. Klassisch Turiner bzw. Chambéry-Stile definieren Dry über neutrale Basen plus Kinderbitter plus kühl wirkende Kräuter. Jerez 3 denkt andersherum. Der Basiswein spricht hörbar mit. Manzanilla ist kein neutraler Träger, sondern Tonangeber. Das ist nicht Behauptung, sondern in den Lustau-Notizen wörtlich angelegt. Was für ein Produkt. Wir haben 2 Elemente, die seit 5 oder 10 Jahren eine absolute Renaissance erlebt haben. Auf der einen Seite Sherry, auf der anderen Seite Wermut. Und dieses beides vereint.
Wow. Und danke für diese Idee. Dem Hause Lustau und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Die härteste, die ich hatte, zumindest was die Arbeit draußen anging, war beim Weingut Huber, als der Bernhard Huber noch gelebt hat. Da hat er ja angefangen, da ein Heckling und so Steillagen dazuzunehmen. Die mussten natürlich entsprechend bewirtschaften, also es war eine, also Hecklinger Schlossberg und Co., also richtige Steillagen. Und da habe ich im Sommer 2003 gearbeitet. Und du weißt, was für ein Sommer...
Was Sommer 2003?
Der war der Knüller, also für die Leute. Also als Winzer war es sehr, sehr anstrengend. Sehr anstrengend.
Wo du ja auch nicht sagen konntest, nee, heute ist mir zu heiß draußen.
Ich kann mich immer noch erinnern, es gab eine Kiste Sprudelwasser mit in den Wagen, in den Bus, wo wir dann in den Lagen gefahren sind. Und man konnte das Wasser ja nicht mehr trinken, weil das wurde ja dann 40 Grad warm. Und dann Sprudelwasser, 40 Grad warm, obwohl du so einen Durst hast, das ist natürlich wirklich hart. Ne?
Du wertest den Wein hauptsächlich nach dem Aromatischen, dann das Gustatorische. Gibt es da noch irgendwas, was du in die Bewertung mit einfließen lässt? Oder ist der Wein dann damit für dich gesetzt und... Versuchst du so die Perspektive des Weines zu betrachten? Also ist das morgen für dich wichtig? Ist es heute von erster Relevanz oder die Speisekombination? Denkst du über sowas nach? Also bist du eher ein Trinker oder ein Kombinierer?
Also ein Speisekombinierer, das ist eine gute Frage. Also das ist eine sehr gute Frage, weil ein Speisekombinierer, dass ich mir sofort denke, das und das könnte man dazu gut essen, bin ich eigentlich nicht. Aber was ich habe, ist so eine innere Emotion, wenn mich ein Wein wirklich begeistert. Wenn er mir besonders gut gefällt, dann kann er auch sowas erzeugen wie Ergriffenheit.
Schön.
Dass man den Wein dann richtig fühlt und dass man denkt, oh, was ist denn das Besondere an diesem Wein? Und diese Emotion, die kann man dann auch als Sommelier oder vielleicht als Weinjournalist im Text dann auch übertragen.
Ist es die Emotion vielleicht, die man auch irgendwann wiedererkennt, wenn man einen Wein blind probiert und an diesen Wein, an diese Emotion erinnert wird, wie manchmal, wenn man irgendwo, das, also ich habe das, wenn ich eine gewisse Temperatur zum Beispiel mit einem gewissen Geruch habe, erinnert mich das an, keine Ahnung, meine Kindheit irgendwo in der Nähe von Senftenberg.
Also es ruft so ein ganz bestimmtes Gefühl
hervor.
Das kann dann auch aus Stücken der Vergangenheit bestehen, aus irgendetwas, was passiert ist, kann Gutes, kann Schlechtes sein. Ich kenne den Geruch von meiner Großmutter im Keller. Dieser Waschküchengeruch ist für mich ein ganz typischer Geruch. Der Geruch, wenn meine Tante sich in der Küche Kaffee gekocht hat, frische Brötchen gekauft hat und eine geraucht hat. Ganz typische emotionale Gerüche. Und die gibt's auch beim Wein in der Kombination. Klar hat man es dann mit bestimmten, natürlich auch, man muss ja an irgendwas festhalten, Früchten, Gewürzen und so weiter zu tun, aber auch dann mit dem Gefühl, wann man diesen Wein zu welchem Moment genossen hat.
Und dann, finde ich, hat man, also wenn man so diese Parallelen dann irgendwo zieht, dann kann man sagen, keine Ahnung, Maurice Rondoni, bla bla bla, und dann kann man den Wein nageln. Blindverkostung magst du aber nicht.
Ich bin jetzt nicht so dein, also ich mache das natürlich auch ganz gerne, aber so der richtige Fan bin ich davon nicht, weil ich bin dann auch eigentlich immer weniger objektiv, weil ich den Wein ja auch irgendwie nageln will. Ich will ja wissen, wo er herkommt, dann erziehe ich ja gleich Verbindung. Und
dann nimmt dann man sich selber den Spaß.
Bitte?
Dann nimmt man sich selber den Spaß.
Vielleicht muss ich da ein bisschen mehr entspannt sein bei der Sache, aber ich gerate da so mal mit einer gewissen Verspanntheit, weil ich will das ja auch rausfinden und so, und dann ist es für mich eigentlich immer mehr Arbeit als Vergnügen.
Und Weinverkostungen damals habt ihr auch immer offen gemacht oder habt ihr die verdeckt und blind gemacht? Mehr
offen.
Ist ja auch so eine Diskussionssache, ne? Die einen sagen, es ist nur objektiv, wenn man den Wein blind probiert. Die anderen sagen, man muss die Handschrift des Winzers kennen und verstehen. Daher muss ich wissen, was das für ein Wein ist, wo der herkommt.
Ja.
Weil ich ihn sonst vielleicht ganz anders einordne. Und ich kann fairer dem Wein gegenüber sein, wenn ich weiß, was es ist, weil es halt eben Langstreckenläufer und Sprinter gibt. Und die Sprinter würden immer gewinnen, weil die halt die sofortige Präsenz im Glas haben. Und ich muss es aber dann irgendwo einordnen. Also es ist eine Philosophiesache, wie es eben oftmals bei der...
Man muss aber auch die Schwierigkeit bedenken, die es bedeutet, so einen Guide, Weinführer, wie auch immer, zu komponieren. Man muss das ja alles dann auch in eine gewisse Ordnung bringen, die auch für den Leser nachvollziehbar ist. Mhm. Das ist ja auch dann so, dass die Verkoster nicht jedes Jahr die gleichen sind. Es verändern sich ihre Lebensumstände, die Art, wie sie den Wein verkosten, welchen Stil, sie gerade bevorzugen. Das heißt, das würde ja jedes Jahr eigentlich, wenn man das wirklich konsequent durchführen würde jedes Jahr einen völlig neuen Aufbau, einen völlig neuen Weinführer bedeuten.
Ja.
Da wäre Repolz mal kurz weg und da wäre vielleicht Weingut, ich weiß nicht was, wäre plötzlich Baumbart, nenne ich es einfach mal als aufstrebenden sehr guten Winzer aus Ingelheim ganz oben, ne? Obwohl die ja kein Riesling machen, aber es wurscht. Soll ja nur ein Beispiel sein.
Kannst du dich an deinen First Wine Moment erinnern?
Mein First Wine Moment?
Ja.
Der wirkliche Wine Moment.
Ja, wo du sagtest, das ist was, was mich irgendwie, also nicht ich sauf mir ein und liegt dann irgendwie, sondern dieses, wo du sagst,
ja,
boah, I'm touched.
Ja, das war in den, das muss Anfang der 90er gewesen sein. Da hatten meine Eltern noch die Gutschenke in Schloss Johannesberg. Sie sind ja auch Gastronomen, meine Eltern. Mittlerweile nicht mehr. Aber da haben wir einen guten Freund, immer noch einer meiner besten Freunde, und ich im Restaurant Gutschenke Schloss Johannesberg eine Spätburgunder Auslese trocken von Schloss Schönborn getrunken.
Spätburgunder Auslese, oh, wow, okay.
Ja, ja, das müsste ein 89er gewesen sein.
Also relativ jung dann zu dem Zeitpunkt?
Genau. Ja. Hm? So war so einer der, also da kam der Spätburgunder in Deutschland gerade erst richtig in Fahrt und so, dann gab es ja danach die folgenden Winzer, ne? Die da alle den Wein eigentlich groß gemacht haben. Und das war so meine, ja, das war schon eine Initialzündung, auf jeden Fall.
Wie alt warst du da ungefähr?
Ach, da müsste ich so 21, 22.
Doch so spät dann eigentlich, also nicht?
Ja, ja.
Ich dachte, wäre deine Eltern Gastronomen, das sind dann mehr oder weniger in der
Weinregion. Nee, davor habe ich einfach nur Wein getrunken, aber da war das nicht so.
Ja. Und
es gab immer Riesling, es gab immer Johannisberg, war ja keine schlechten Weine. Aber so, dass ich das wirklich in Erinnerung habe, man muss auch sagen, zur Zeit, als meine Eltern Johannisberg hatten, da war der Johannisberger Gelblack, das war eigentlich noch ein dünnes Säuerling. Ne? Hm. Also mein Vater hat immer gesagt, der zieht einen die Lefzen auseinander, da bekommt man Appetit. Mein Vater hat ja die Gutschenke da gastronomisch betreut bzw. verantwortet. Und Gelblack hat er immer gesagt, am Anfang und dann haben die Leute Hunger und dann gibt es was zu essen.
Schön. Also war es wirklich noch ein Aperitif, also
ein Gaumenöffner. Das war in dem Sinne, was man heute unter Verjus, oder wie heißt es?
Gibt es kaum noch Verjus?
Gibt kaum noch.
Großartige Sache, finde ich. Also
ein schöner Aperitif.
Ne? Und gelegentlich oder, kommt es wieder, und das schön auf Eis serviert im Sommer.
Das ist super, Hammer. Das ist super. Ne? Es gibt auch nicht mal diesen Essig. Kennst du das noch in diesen großen Gläsern da?
Das kenne ich nicht.
Nee, diesen Aperitif-Essige.
Nee.
So ein langer Stil, ein ganz
langer. Ach so, vom Doktorenhof, die.
Weiß ich nicht, der zig Erzeuger war mal in der. Ach so, okay. In der Sterne-Gastronomie.
Stimmt, war so ein Riesending, genau.
Das war richtig.
Manche machen es noch, aber so, es wurde zeitlang, Anfang der 2000er, wurde es richtig gefeiert.
Schön,
ist,
glaube ich, relativ verschwunden, irgendwie.
Das gibt es nicht mehr so. Und dann bist du aber weg von der Gastronomie, weil du gesagt hast, das, was meine Eltern machen, will ich nicht machen, und hast angefangen zu studieren, bist nach Baden, Freiburg und.
Ja, genau, ja.
Und konntest aber dann trotzdem davon nicht lassen, vom Wein, und bist dann zu Bercher, um das Ganze so ein bisschen aufzu. Und wie bist du denn Sommelier geworden? Also warum hast du dann keinen Wein gemacht, sondern hast gesagt, den kalten Kram dort im Keller will ich nicht machen, ich bin eher für die feine Seite.
Na, mit dem Studium Soziologie, das hat ja irgendwie kein Ende genommen, und dann gab es ja auch irgendwann mal die Ansage, meine Eltern haben mich ja auch finanziell damals unterstützt, du musst jetzt mal was machen, so geht's nicht weiter, und dann habe ich mir das auch überlegt. Und dann bin ich halt, hab dann Studium aufgegeben, und dann, weil ich ja auch, wie gesagt, in der Gastronomie tätig war und mich auch für Wein interessiert habe, habe ich dann halt die Lehre als Winzer beim Bercher gemacht. Komplett.
Und ja. Wein gelernt selber, also das Globale, das kam dann so nebenher, oder hast du dich mit Büchern, es war ja damals, es gab ja kein Internet. Im 90er, 2000, also du musstest ja Bücher kaufen, du musstest ja wirklich auch Geld in die Hand nehmen, die waren ja damals auch nicht günstig.
Nee, und so hast du Wein gelernt, oder? Halbach Verlag, ne? Da hat man sich die ganzen Dicker, großen Johnson und Jensen Robinson, die großen Lexika, zugelegt oder zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und da habe ich mich so parallel immer schon dann auch dafür interessiert, auch über Anbaugebiet Baden hinaus. Ja.
Gab es ein Buch, was dich geprägt hat, wo du sagst, das ist mein Lehrmeister damals und meistens prägt einen das ja bis irgendwie in die Gegenwart?
Ja, also Robinson Lexikon war für mich das Ding, wo ich immer nachgeschlagen habe. Mhm. Ja. Also das war, der große Johnson war dann eher sowas für, wenn man über die Weingüter was erfahren möchte und die Meinung seiner Kennerschaft. Aber da, wo ich immer nachgeschlagen habe, war dann wirklich Robinson.
Ich bin ein Ost-Clark-Kind.
Ah, okay.
Finde ich, ja, klar. Also da, cool, ja. Der hat ein Rebsortenbuch. Ja. Das gibt es mittlerweile nur noch antiquarisch. Also es ist für mich die größte Empfehlung überhaupt, weil er so eine ganz stark emotionale Seite hat und das finde ich großartig.
Also da hinter dir liegt ein wunderschönes Buch, auch im Halbach Verlag erschienen.
Weinapotheke.
Die Weinapotheke. Eines meiner Lieblingsweinbücher, weil es eben auch aufzeigt, welche Bedeutung der Wein, vor allem in dem Buch, der deutsche Wein in der Medizin, Mittelalter, also bis Pasteur eigentlich hatte und wie der wirklich speziell eingesetzt wurde. Da wurde ja quasi für verschiedene Symptome, wurden dann nicht nur Rebsorten, sondern auch bestimmte Lagen dafür empfohlen. Also bei Migräne oder Durchfall, lieber den Höllenberg oder dann lieber den Schlossberg dazu in kleinen Dosen und wie viel. Da steht da alles.
Mit Augenzwinkern oder sagst du, könnte was dran sein?
Damals war da was dran, auf jeden Fall.
Sonst hätte warum damals?
Also weil danach die alkoholische Gärung erfunden wurde. Es gab ja doch bis zu der Zeit eigentlich die Meinung, dass das ein Geist ist im Sinne von Vergeistigung. Aber als dann die alkoholische Gärung und dann quasi das sogenannte Gift auch entlarvt wurde, hat sich auch die Meinung da dann doch völlig verändert. Vielleicht und ganz bestimmt auch die wissenschaftliche.
Die Weine waren vielleicht auch anders, weil die mehr oder weniger natürlich entstanden sind, dadurch andere Bakterien mit dabei sind, als wenn du eben die künstliche Vergärung irgendwo dann nimmst oder die gezielt eingeleitete. Das ist also rein spekulativ jetzt, aber das könnte ich da jetzt irgendwo oder würde ich da irgendwie herleiten?
Ach, das vermag ich jetzt im Detail gar nicht zu sagen. Also, dass die Weine weniger Schönung hatten und dass es natürlich dort noch keine Reinzuchthäfen gab, in dem Sinne, wie das heute, auch der Weinbau war ein anderer, das ist ganz klar. Aber das Bewusstsein zum Wein war auch ganz anderer. Und wenn sieht man das heute, ist ja Wein doch eher so ins Negative gerutscht. Er wird ganz anders auch angeschaut. Er wird, ein Glas Wein ist schon Gift und so weiter. Das war ja früher ganz anders. Also wenn du dir die ganzen Spitäler anschaust, die Spital etc., da haben die Patienten, die Gäste, die dort waren, zwei Flaschen Wein am Tag gehabt. Das war die normale Medizin.
Ja gut, aber es waren ja damals andere Weine.
Die das waren andere Weine, aber trotzdem
es war natürlich
eine ganz andere Wahrnehmung dem Getränk gegenüber.
Interessant. Wie magst du die aktuelle Situation? Kannst du es nachvollziehen? Findest du es trotzdem? Es ist ja allgegenwärtig. Und wann trinkst du Wein zum Beispiel? Oder trinkst du Wein? Trinkst du mit einem guten Gewissen? Kannst du Wein empfehlen? Kannst du die Studie der WHO, die von zwei kanadischen Wissenschaftlern initiiert wurde, durchgeführt wurde, kannst du das nachvollziehen, gutheißen? Ich meine, wir beschäftigen uns ja irgendwo nebenher. Nee, wir beschäftigen uns ja jeden Tag damit, nicht nebenher, sondern jeden Tag damit und werden ja damit auch irgendwo konfrontiert. Und ich finde das dann teilweise schwierig, weil wenn jemand das mehr oder weniger sagt, dann wird da vielleicht irgendwie was Wahres dran sein. Auf der anderen Seite ist es so ein unglaubliches Kulturgut.
Genau.
Und ich persönlich würde es nicht in dieses Segment Alkohol stecken. Also für mich ist Wein, es ist Leben.
Ja.
Es ist Genuss, es ist Entspannung, es ist dann eben auch mit Essen. Jemand, der Wein trinkt, bewusst Wein trinkt, achtet meistens auch auf ein anderes Essen. Also ernährt sich nochmal anders und geht anders mit seinem Körper um.
Ja.
Und daher finde ich das eigentlich so leidlich, das so in diesen Topf zu schmeißen und mit Wodka gleichzusetzen.
Ja, ich meine, damit hast du eigentlich die Antwort schon.
Entschuldigung, ich wollte eine Frage stellen.
Also ich würde da auch jetzt gar nicht viel hinzufügen wollen. weil das geht mir genauso. Also Wein ist für mich genau das, was du gesagt hast. Also da brauche ich jetzt zu keiner Wiederholung ansetzen. Nein.
Wann so trinkst du Wein? Also die Frage kam ja mehr oder weniger nebenher noch. Jeden Tag immer gerne. Du lässt dich darin fallen. Hast du einen Alltagswein? Probierst du immer was Besonderes?
Also das mit dem Alltagswein, das hatte ich eigentlich noch nie, komischerweise. Mhm. Also es gibt nie so einen Wein, wo ich denke, das ist so ein Wein, da trinke ich jeden Tag ein Glas von. Gibt's nicht.
Auch nicht als Zufluchtsort, wo du sagst, das ist mein Riesling von der Mosel aus dem Rheingau oder blablabla. Und dann fühle ich...
Gut, ich kann sagen, ich trinke Löwen immer gerne, kann ich sagen. Aber ich trinke nicht alltäglich. Mhm. Also ich trinke immer gerne. Aber nicht alltäglich. Also ich habe eigentlich jeden Tag einen anderen Wein im
Glas. Stimmungssache.
Ja. Auch am Ende, was ist im Chambrea? Worauf haben wir Lust? Hast du Lust aus Weißburgunder oder lieber doch was Rotes? Das ist halt, wie gesagt, stimmungsabhängig und von daher wandelbar.
Und dann ist Wein für dich in dem Sinne und das nicht werten gemeint Getränke oder zelebrierst du das und suchst das richtige Glas, die richtige Temperatur?
Immer.
Ist 2 Grad zu kühl oder mit zelebrieren und
ja. Also was heißt zelebrieren? Ich sag mal so, zelebrieren ist ein großes Wort, aber dass der Wein wirklich so genossen wird, wie er es verdient hat, das gehört schon dazu. Also das auf jeden Fall.
Bist du ein Glasfetischist?
Ich bin Glasfetischist.
Vorlieben? Welche Gläser magst du? Was sind deine, oder hast du das gar nicht, oder?
Ja, ich muss ehrlich sagen, also Spiegelau, Definition oder Definition finde ich schon, was Preis und Leistung und Sensorik angeht, ein sehr, sehr gutes Produkt. Hm. Kennt man ja. Das ist ja quasi Zalto, nur maschinenhergestellt und von daher halt auch preislich wesentlich attraktiver als Zalto. Und ich mag die Form, also diese bauchige, großbauchige, was ja auch Zalto hat und das Glas, das habe ich auch komplett für die gesamte Gummio-Verkaufsstörung verwendet, für alle Weine. Vom kleinen Wein bis zum großen Gewächs habe ich nur dieses Glas verwendet, weil es für mich das Beste war.
Was würdest du mit Wein nicht machen? Also was findest du, oder ist Wein so geduldig, dass man Scholle, Eiswürfel, Cola, Strohhalm, Flasche?
Eis geht mittlerweile auch wieder, also gerade bei diesen manchmal subtropischen oder heißen Temperaturen, die wir auch hier haben. Ich habe gute Erfahrungen gemacht mit manchen Natural Wines, die auch mal im Eiswürfel ein Rosé, Natural Rosé, der ein bisschen trüb ist und so weiter, eher würzig als fruchtig, ein Eiswürfel rein, das macht super Spaß. Mhm. Wenn das richtig geil runtergekühlt ist und draußen ist es heiß und der Wein hat dann, ne, der hat dann auch meistens nur 11 Volumenprozent und das ist super erfrischend. Das
also Wein schon was Besonderes, aber kein Heiligtum?
Nein, kein Heiligtum, nein, nein, kein Heiligtum. Also nee, gehört schon zu meinem Leben. Ich sag mal nicht alltäglich, aber es ist halt klar, du bist hier im Laden meiner Frau. Von daher ist es ja auch meine tägliche Umgebung.
Ja, und man kommuniziert jeden Tag über.
Und man kommuniziert
jeden über Tag. Wein und tauscht sich aus. Ja. Oder
ja. Geht dir ja nicht anders. Obwohl du jetzt von deinem Laden ein bisschen weg bist, bist du ja immer noch mit dem Wein verbunden.
Ein Thema Wein. Genau. Jeden Tag, man lernt jeden Tag zu.
Ja.
Man vergisst auch jeden Tag was, muss es irgendwie auffrischen. Man hat teilweise jeden Tag auch eine neue Erkenntnis, wenn man sich natürlich selber auch noch entwickelt. Und daher ist Wein jeden Tag spannend und man hört nie auf zu lernen und entdeckt auch immer wieder was Neues. Gibt es eine Region, wo du sagst, die, jetzt hast du Südfrankreich vorhin angesprochen, aber
Südwest. Irgendwie
Südwestfrankreich angesprochen, aber gibt es für dich eine Region so weltweit, wo du sagst, warum achtet da keiner drauf? Jetzt habe ich Usbekistan auf das Tablett gebracht.
Nein. Ach, ich würde immer noch sagen Georgien.
Georgien.
Hm. Ja.
Ist ein super interessantes
Gebiet. Georgien und Libanon. Ja. Sind so meine beiden Spots, wo ich sage, hervorragende Weine. Nicht billig. Also Libanon ist ziemlich teuer.
Ist in der Tat.
Ja. Also die guten Sachen, guten Moussa kennt man.
Ich wollte gerade sagen, ich habe nie was außer den Prominenten und den Großen probiert und war da natürlich dann immer auch gerade gereift, gefesselt und gefangen, aber stelle ich mir spannend vor, das tut einiges.
Ja, es ist also schon ziemlich großartig, natürlich auch durch den französischen Einfluss des Libanons, war ja lang unter dem Protektorat von Frankreich. Und von daher sind die auch frankophil geprägt, aber eben nicht nur. Die haben ja auch eigene alte Rebsorten, eine Gastfreundschaft, die ihresgleichen...
Warst du schon dort?
Ich war schon dort, ja. Ah. Die ihresgleichen sucht und das hat mich wirklich gefangen, das Weinland und auch die Winzer. Die Esskultur ist großartig, du kannst am Meer Fisch essen, du kannst im Landesinnere, gibt es natürlich auch Froschschenkel zum Beispiel, gibt es dort in einer super guten Qualität, all solche etwas mittlerweile obskuren Dinge, die alle aus Frankreich gekommen sind, aber wenn sie auch in Frankreich nicht mehr so gepflegt werden, dort noch angeboten werden und von daher auch ein großartiges Mosaik inklusive der Levante-Küche bieten.
Was kosten average libanesischer Wein? Was man jetzt kennt man die Bekannten, die sind dann teilweise das auch wert im oberen Preissegment, aber ein guter Durchschnitt?
Ich sag mal, als Weinverkäufer ist es schwierig. Ja. Weil gute Weine aus dem Libanon sind ja da meistens rot. Es gibt ein paar auch anständige Weißweine. Obeidi heißt eine einheimische weiße Rebsorte. Die macht auch Musa. Aber unter 20 Euro kommst du da nicht weg.
Hm. Ja, und Georgien? Was fasziniert dich dort? Da hast du ja 50.000 Hektar Rebfläche, also nicht so viel. Die Georgier selber sagen, es ist so langsam am Aufbau. Also es gibt schon noch viel, viel Masse. Sind es da die 40 autochthonen Rebsorten, die dich faszinieren, von den 500, die es ja eben irgendwo gibt, aber 40 werden ja eigentlich in der Art ja nur gepflegt? Oder sind es die Einwanderer, die du dann irgendwo interessant findest? Sind es die Emberweine oder sind es dann doch die traditionell gemachten irgendwo? Oder?
Naja, dadurch, dass dann Russland irgendwann die georgischen Weine boykottiert hat.
2006 war es ungefähr mit dem Embargo, was ja ein riesen Einschnitt dann letztlich für die georgischen Weine war, aber glaube ich für die auch die Augenöffnung, dass die... Ja. sich mehr oder weniger auf Qualität konzentrieren konnten und mussten und somit eben auch einen anderen Markt dann letztlich erkämpfen mussten, sprich den westeuropäischen oder den westlichen Markt.
Dem westlichen, weil sie sind auch viel nach den USA dann gegangen. Mhm. Da gab es ja dann auch, hat dann auch angefangen mit der Naturweinwelle und da passen natürlich diese Amphoren, sprich Quevri-Weine, haben da natürlich super gepasst.
Die aber also, nur 5% der gesamten Produktion sind, das finde ich so erstaunlich.
Ganz wenig.
Wahnsinn, oder?
Obwohl das größte Kulturgut ist, ist es eigentlich im Gebrauch gar nicht mehr so. Da war natürlich auch der berühmteste, der meistverkaufte Wein, das war ja ein süßer Roter aus Georgien, den sie nach Russland verkauft haben, der Kinsmarauli. Also da haben die, also ich will es ja nicht beschreien, aber es war jetzt keine besonders hochwertige Qualität. Aber damit haben die Winzer ihr Geld verdient. Und erst als das dann weg war, haben sie sich darauf besonnen, hervorragende Weine zu machen. Ja. Also die haben natürlich dann in der Zwischenzeit auch die ganzen Quevris ersetzt durch große Fässer, weil man musste ja Masse machen, was mit der Quevri ja nicht so einfach möglich ist. Und erst danach, eigentlich ähnlich wie in Österreich, ne? Da musste erst eine Riesenkatastrophe passieren, bevor man sich dann auf die hohen Qualitäten einigen konnte
hast
oder konzentriert hat.
Hast du mal ein Wein probiert? Es gibt ja so richtig diese alte Tradition, dass wenn man ein Haus baut, baut man unten seine 1000 Liter Tonamphore da rein und da wird dann immer nachgeworfen und rausgenommen. Ja. Hast du so mal probiert? Ja. Also richtig authentisch, echt?
Ich war da, als ich in Tiflis war, da gibt es jedes Jahr so ein Weinfest. Mhm. Da sind sowohl die angestammten Weingüter da und präsentierende Weine, also es ist Open Air, also draußen alles, in Zelten und so. Und dann gibt es so einen ganz großen Park und dann wird da gekocht, gegrillt, gebraten und dann bieten die ganzen Familien auch ihre Weine aus ihren, ich weiß nicht, was das alles für Flaschen waren, Plastik-Cola-Flaschen, 5 Liter Wasserflaschen, alles hausgemacht. Das schenken die einfach aus, das kostet auch nichts. Das schenken die da einfach aus und dann hast du da eine gute Zeit und Feierabend.
Ja. Und hast du da auch den Effekt, dass du sagst, dort war es der Wein deines Lebens, aber du könntest ihn nicht vorstellen? Nein. Bist du der Profi, dass du sagen kannst, hier ist es lecker, aber eigentlich Kinder sind in Deutschland, wird das keiner kaufen?
Ja,
ist so. Ja. Ah, okay.
Das sind dann wirklich nur die wirklich Pfäffens Tier, sagt dir vielleicht was?
Ja.
Das ist ja so ein Weingut, was ich dort auch entdeckt habe, was aber auch vom Amerikaner betrieben wird und der ist ja auch im Export sehr erfolgreich. Aber da war ich auch und habe den Mann auch kennengelernt, habe auch mal für Wino ein Interview mit dem gemacht. Und das war eigentlich auch so ein Eye-Opener. Ne? Der ist nicht ganz unumstritten, Aber er hat mich für mich auch die Weine, die ich dort probiert habe, also diese Sortenvielfalt und dann in der Herangehensweise und Bereitung der Weine fand ich das schon sehr herausragend.
Und von der Grundkonstellation, du hast dort Höhenmeter, also du gehst richtig genau in die Höhe, du bist ja um die 600 Meter in der Regel, ja, du hast eine wahnsinnige Bodenvielfalt, trotzdem kalklastig. Also wirklich großartig, finde ich. Stark, Georgien, Riesenfan. Und in der Relation noch relativ günstig. Also da kommst du mit dem Zehner weit.
Ja, ist das so?
Weiß ich schon.
Okay.
So in der Breite, wie ich es gesehen habe, in Deutschland eigentlich kaum präsent. Nee. Aber
im du warst auch schon
Ganzen? Da? Nee, leider noch nicht.
Ah, okay.
Wirklich großer Wunsch. Da endlich mal hin und hab's bisher noch nicht geschafft.
Ja, dieses Weinfest im Leben ist absolut empfehlenswert.
Okay, also wann ist das?
Ich glaube, das war im Mai.
Ja.
Mai oder Juni. Also irgendwie war es, auf jeden Fall war es warm.
Schön. Ja. Was war für dich so immer die schönste Weinreise, Weinregion, die du...
Ja, das war der Libanon.
War in Libanon,
okay. Kann man auf jeden Fall sagen.
Wegen Imposanten oder wegen Natur oder wegen der Art, wie die Weine...
Wegen der Kultur,
ja,
wegen den Menschen, weil ich hatte eigentlich auch, ich hatte sofort irgendwie einen Draht zu diesen Menschen.
Für dich damals eine Pressereise gewesen oder bist du persönlich allein dahin gefahren?
Genau, das war eine Pressereise.
Ja.
Die wurde organisiert vom Jörg Wilczek, das ist ja ein bekannter Fotograf, Weinfotograf aus der Schweiz. Und mit dem habe ich das zusammen gemacht. Er sollte fotografieren, ich sollte die Texte machen. Und dann waren wir, ich glaube, er ist sogar länger geblieben. 10 Tage da oder so, also war schon ein bisschen länger, aber war schon, ja, beeindruckend.
Aber darf ich fragen, Worte waren für dich Schall und Rauch, also Studium ist dann irgendwo verflogen, Winzerlehre hast du gemacht, dann warst du irgendwann im Restaurant. Und wie bist du dann aber zur Moderation, zum Schreiben gekommen? Also kam da jemand durch die Tür und hat gesagt, Axel, du redest gut, schreib mal. Oder hast du Christian kennengelernt oder weil Christina sowieso immer jemanden gesucht hat, der die Seminare macht oder wie... Wie bist du dann mehr oder weniger diesen nächsten Steps zu dem Flying-Sommelier dann irgendwo oder gekommen?
Also während meiner Studiumzeit habe ich auch so nebenbei Lyrik gemacht. Ich war in verschiedenen, gibt ja so kleine Vereine Literatur, die sich dafür interessieren, selber schreiben, sich dann jede Woche treffen oder einmal im Monat zum Jourfix, lesen sich gegenseitig ihre Texte vor und nehmen sich dann gegenseitig auseinander oder loben sich, je nachdem. Also von daher war ich ja auch schon schreibmäßig unterwegs. Dann habe ich irgendwann mal den Manfred Kriener kennengelernt, der war bei der Taz und der war dann auch Chefredakteur vom Slow Food Magazin und der hat mir meinen ersten Text abgekauft.
Das auch richtig mit verkaufen will. Das ist ja dann auch wieder eine Sache. Es gibt ja viele Zombies, die schreiben und die schreiben
haben
mehr oder weniger.
Die haben mir dafür Geld gegeben.
Aus gut. Okay. Was? Warst du da schon anders als die anderen Kinder? Was ich so ein bisschen schade finde, dass, wie gesagt, viele Zombies schreiben, aber eigentlich nehmen sie den eigentlichen Journalisten ja den Job weg. Oder kann man das so nicht sehen? Oder ist das zu kritisch jetzt? Oder bin ich heute sowieso komisch?
Das weiß ich nicht. Also komisch bist du auf keinen Fall. Aber ich kann sagen, dass wenn das eine vernünftige Redaktion ist, die wird schon wissen, ob sie sich ein Sommelier für den Text aussucht oder eben einen Redakteur oder einen Journalisten, der entsprechend auch schreiben kann. Weil ich habe das ja vorhin schon beschrieben bei unseren Verkostungen. Wenn wir unsere Panels haben oder gehabt haben, zum Beispiel beim Falstaff, es ist die eine Sache, Weine gut probieren zu können, aber es ist noch eine ganz andere Sache, die Weine auch gut zu beschreiben.
Was ist von beiden das Schwierigere oder erfordert den größeren Fach?
Beschreiben.
Beschreiben.
Ja. Also die wichtigen, richtigen Wörter für den Geschmack, für den Eindruck eines Weines zu bekommen, ist schwieriger als allein den Wein zu probieren, zu sagen,
süß, sauer, kräftig, leicht.
Genau.
Kann ich nachvollziehen. Es gibt auch wenige Texte, die mich ansprechen, also wo ich die Weinbeschreibungen habe und wo ich sage,
es wow. Es wird dann halt ja oft emotional in solchen Verkostungen. Ist klar, wenn man 100 Weine probiert am Tag oder so, dann lässt das auch so eine gewisse Spuren, das ist klar. Mhm. Und dann werden sie emotional und dann kannst du auch viele Wörter nicht gebrauchen, die dort verwendet werden. Ne? Und dann wird es manchmal auch unflätig und so. Kannst ja nicht schreiben, du musst es ja irgendwie in einen Sack packen, der dann auch passt. Das muss ja auch dann Stil haben.
Und dann hast du gesagt, oh, da kriege ich Geld für und das mag ich sowieso mit den Wörtern, jetzt will ich das.
Naja, mit den Wörtern Geld verdienen ist ja sowieso eine schwierige Geschichte. Deshalb kam ja dann
heute
der Kontakt mit Christian Frenz, der war ja witzigerweise Als Sommelier war ich ja bei der Christina Fischer. Der war ja damals mein Chef. Der war da Chefsommelier im Fischers Weingenuss und Tafelfreunde und ich war dann quasi sein Kommi. Ne? Und dann haben wir uns kennengelernt und er hat dann sich selbstständig gemacht mit seiner Agentur, weil damals kam das ja auf mit diesem ganzen Kochsendung, Kochduell und ich weiß nicht was. Und da hat er dann auch immer mehr Aufträge über Christina Fischer zuerst bekommen. Und dann hat er sich auch mit seiner eigenen Agentur selbstständig gemacht. Und dadurch hatte ich dann auch immer wieder Aufträge nebenbei über Christian, aber auch über Christina, die mich dann bei verschiedenen Privatverkostungen zu Hause und ich weiß nicht was geschickt hat. Ne? Also sie hat mich sowieso mal viel in der Weingeschichte rumgeschickt. Also hier habe ich diesbezüglich eigentlich so meinen letzten Kick zu verdanken, dass ich heute noch beim Wein bin.
Moderiert man vor 10, 15 Leuten in der Moderation anders als im Restaurant? Also bespricht man die Weine anders? Das wird ausführlicher, das ist klar. Aber hat man für sich selber ein anderes Gefühl dabei?
Auf jeden Fall.
Kann jemand, der am Tisch moderiert, auch automatisch Leute moderieren? Oder sind das andere Typen?
Andere Typen.
Ja.
Auf jeden Fall immer. Also ich kenne auch sehr zurückgezogene, fast schüchterne Sommeliers, die vorm Gast aufblühen. Aber bei Veranstaltungen das einfach nicht schaffen. Ja, das gibt es schon, ja. Ja, das sind so grundlegende Unterschiede.
Gibt es für dich mal ein Restaurant, wo du noch gerne mal arbeiten wolltest? Was?
Nein.
Nicht?
Nein.
Jetzt irgendwie, keine Ahnung. Nummer?
Nein.
Louis Carson, Monaco. Also
hingehen und essen, gerne.
Ja, aber so.
Aber die dort, Arbeit.
Also zu verstehen, wie die funktionieren, was jetzt in diesem neuen Zeitgeist, der ja doch anders ist als unsere damals.
Nein.
Nee, okay, schön.
Habe ich überhaupt
keine Ahnung. Cool, wenn man damit auch so ein bisschen abgeschlossen hat oder einfach sagt, das Game habe ich durchgespielt.
Ja.
Game over.
Naja, man muss auch sagen, ich war ja gar nicht so lange in der Sommellerie, im Gegensatz zu anderen. Ne?
Ja.
Ich habe zwar noch dann nebenbei ein paar Projekte gemacht, wo ich auch als Sommelier gearbeitet habe, aber dann nicht so lange am Stück. Das war immer nur so eine etwas kürzere Phase. Und die wirkliche richtige Sommelierarbeit habe ich eigentlich nur bei Christina gemacht. Ne? Die war so richtig intensiv. Alles andere, ja, das war nochmal so eine Phase, aber es ging dann so wirklich Schritt für Schritt von der Sommellerie, also von meiner anfangs beschriebenen aktiven Sommellerie eigentlich weg.
Gab es mal einen Weinladen, wo du sagst, das ist einer, der mich total begeistert, geflasht hat, da würde ich sofort einziehen?
Es gibt hervorragende Wein Handlungen, aber wo ich direkt einziehen würde, das wäre hier wahrscheinlich der von meiner Frau.
Also ist auch schön. Wir sitzen hier in Burg Wedel.
Das ist in Burg Wedel, ja. Das ist in der Nähe, also nördlich von Hannover. Und ich bin ja auch involviert in diesem Projekt. Das heißt, hier steht ja auch mehr oder weniger unsere persönliche Visitenkarte, nachdem der Wein ja auch so zu uns gehört, ist das ja auch ein Teil von uns. Ne? Also von daher ist das schon etwas und ein Projekt, was uns schon ziemlich am Herzen liegt.
Was macht eine gute Weinauswahl in einem Weinladen aus?
Ja, gerade heute ist es eben, dass es eben eine Philosophie hat.
Ja.
Eine Philosophie, wo der Endkunde in den Gastraum, in das Ladengeschäft kommt und weiß, das sind Menschen, die stehen hinter dem Wein, den sie verkaufen.
Ja.
Und das ist völlig das Gegenteil von der Anonymität, die man als Kunde im Netz hatte. Also da bestellt man Wein, mehr oder weniger ohne Face-to-Face-Kontakt und dann bekommt man den, trinkt man dann. Also es geht schon mal eine Dimension des Genusses verloren.
Mhm.
Wenn ich hier Weine empfehle, meine Frau Weine empfiehlt, dann ist das ja auch mit einer gewissen Geisteshaltung, also auch im Sinne von Wein, Geisteshaltung.
Mhm.
Und dass man das auch dann an den Kunden transportiert und er sagt, genau das, was Corinna mir beschrieben hat, habe ich auch geschmeckt und das ist super, das gefällt mir so gut. Deshalb komme ich nicht wieder und kaufe den gleichen Wein nochmal. Aber Sie wissen, die und die Geschmackswelt, die und die Philosophie steckt da. Und deshalb komme ich wieder in den Laden, weil mir das so gefällt. Und sei es nur auf dem Glas.
Lass uns mit der offensichtlichen Frage anfangen. Warum um alles in der Welt soll dich Carmenere aus dem Trentino nervös vor Neugier machen? Obwohl alle Welt bei Carmenere sofort Chile ruft. Vielleicht, weil es hier nicht um eine Mode geht, sondern um ein Weingut, das diese Rebsorte seit dem 19. Jahrhundert im Hof stehen hatte. Sie jahrzehntelang, und du glaubst es nicht, für Cabernet Franc hielt und dann, Riesenschock, aber belegt, erkannte, das ist die Rebe, die San Leonardo am klarsten spricht. Und das steht nicht in irgendeiner Anekdotensammlung des Weingutes, sondern schwarz auf weiß in den eigenen Aufzeichnungen. Also konkret, ich möchte dir den 2019er Carmenere aus dem Hause San Leonardo mehr als empfehlen. Und bevor wir uns beide in den 2019er hineindenken, klär mir das Setting. San Leonardo liegt im Süden des Trentino, Valle Garina, zwischen Alpenwall und Gardasee-Wärmespeicher. Denkst du an kalte Nordwinde? Nein, die werden an der alpinen Barriere gebrochen. Abends fällt die Temperatur, tagsüber hebt der See die Schultertemperatur an. Ergebnis? Lange Vegetationsperiode. Ordentliche Tag-Nacht-Spannung, frische Achse im Wein. Das ist keine Poesie. Das ist die hauseigene Geschichte bzw. Lagenbeschreibung. Aber dieses Haus hat mehr. Es hat Herkunft mit Rückgrat. Und glaub mir, es war ein langer Weg vom Kloster hin zur Rebsortensignatur. Mehr als 1000 Jahre Kloster. Mehr als 3 Jahrhunderte Familienbesitz der Marchesi Guerri Gonzaga. Diese Chronik ist nicht hübsche Kulisse. Sie erklärt die Beharrlichkeit des Stils. Marchese Carlo Guerri Gonzaga studierte Önologie in Lausanne, arbeitete früh in Bolgheri auf San Guido, an der Seite von Mario Incisa della Rocchetta, also genau dort, wo Sassi Kaya geboren wurde, und holte in den 1980ern Giacomo Tacchis als prägenden Berater ins Boot. Das ist die kulturelle und technische Achse, die San Leonardo definiert. Und auch in der Gegenwart entwickelt sich dieses Weingut weiter, und zwar mit nachprüfbaren Standards. Bio-Umstellung seit 2015, Biodiversity Friends 2018, Equilita-Zertifizierung 2024. Das sind keine schönen Labelsticker, sondern dokumentierte Audits. Und die Sonderstellung? San Leonardo ist einer der konsequentesten europäischen Botschafter für Carmenere. Nicht, wir mögen die Sorte, sondern sie ist die Essenz von San Leonardo. So steht es wörtlich im offiziellen Carmenere-Datenblatt. Okay, das zum einen die Geschichte, das Schöne, das Philosophische, aber nun die harten Fakten zum Wein. Zum 2019er Carmenere San Leonardo Trentino. Rebsorte 100% Carmenere. Reben nur innerhalb der antiken Klostermauern, 120 bis 300 Meter über dem Meeresspiegel. Rebstockalter 25 bis 75 Jahre. Leichte sandige Böden. Pflanzdichte im Guyot-Verfahren 5100 Stöcke pro Hektar, Pergola doppelt 1800 Stöcke pro Hektar, einfach 2500 Stöcke pro Hektar. Erträge im Guyot 25 bis 30 Hektoliter pro Hektar, im Pergola-Verfahren 35 bis 45 Liter pro Hektar. Das ist präzise kartiert, nicht frei erfunden. Gärung und Ausbau. Spontangärung 12 bis 15 Tage in kleinen Betonbottichen. Tägliche Remontage, gelegentliche Delistage, Malo ebenfalls in Beton. Anschließend 24 Monate Holz, 70% Barrique, 30% Tonneau, französische Eiche, mittlere Torstufe, erste bis dritte Belegung. Dann mindestens 24 Monate Flaschenreife vor dem Verkauf. Das ist eine bewusste, ruhige Elevage. Präzise, aber nicht extra tief brüllend. Wenn jetzt so viele Fachbegriffe waren, wir haben täglich bei uns in der Story immer eine kleine Umfrage, wo wir diese Fachbegriffe erklären. Das kurz in eigener Sache, auf zur Sensorik. Tief, Rubinrot, Nase mit Kirsche, Erdbeere, schwarzer Pfeffer, Rosmarin, Salbei, Gaumenkomplex, saftig, würzig, frisch, elegant, fein. Boah, das waren Fakten. Aber ich finde, damit versteht man den Wein und man versteht den Carmenere. Also Carmenere ist historisch Bordeaux. Um genau zu sein, eine der Urrebsorten des Bordeaux, das hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Leider muss man sagen, fast komplett in Europa verschwunden. In Chile spektakulär wiederentdeckt. Dass ausgerechnet in San Leonardo die Sorte im 19. Jahrhundert ankam, später als Cabernet Franc missverstanden wurde und in den späten 1980er Jahren dank Vergleichspflanzung identifiziert wurde, ist ein solches Geschenk und zeigt, welches Potenzial in dieser Rebsorte steckt. Also, das ist keine Story, sondern eine Korrektur der Ampelographie. mit handwerklichen Konsequenzen. Diese Rebsorte wurde nicht exotischer Gast, sondern Referenz im Haus. Und dann kommt ein Jahr wie 2019. Laut Produzent war der Winter kalt und niederschlagsarm. Ein kühler Mai, regenreich, verspäteter Austrieb, der Sommer moderat warm und trocken. Ende August bis Mitte Oktober sonnig, mit deutlicher Tag-Nacht-Spannung. Lese im frühen Oktober bis 18.10. Reifes Lesegut, balancierte Säure, also kein Hitzebrett, sondern Reife mit Frische. Genau die Matrix, in der Carmen der pfeffrig-würzige Obertöne behält, statt in die Breite zu laufen. Und San Leonardo zeigt, welches Potenzial in dieser Rebsorte steckt. Was für ein Aromerlebnis, was für ein großartiger Wein. Vielen Dank dem Hause San Leonardo und natürlich dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz. Das Schöne ist dabei dann auch anzufühlen, wann jemand entweder eine Geschichte haben möchte oder möglichst wenig Text dabei haben möchte, weil ihn das überfordert oder weil er sich selber gefordert fühlt. Also diese Menschenkenntnis, die Sensibilität dabei zu leben und zu pflegen. Und,
ja, genau.
Und das ist die große. Und man ist ein ganz großer Teil letztlich auch im Leben der Menschen, wenn man halt die ganzen Feste mitgestaltet, genau. Wenn man irgendwas hat. Das ist schon sehr mehrwertig und mehrwertig als manch anderer.
Ja,
mit Einzelhandel. Da darf ich auch eine Wortkritik üben, nachdem du meine Stilistik kaputt gemacht hast. Ich finde Endkunde ganz schlimm.
Ja. Oder Endverbraucher.
Endverbraucher. Wer hat das Wort initiiert? Also wer hat das? Der Endverbraucher. Das klingt so radikal dann irgendwie, oder?
Ja, es klingt irgendwie nach Tod.
Nicht so krass, ja.
Vorbei. Vorbei. Dabei lebt der Wein ja noch aber länger
gibt's
denn, nach.
Gibt es ein anderes Wort für?
Endverbraucher.
Ja, Endverbraucher, Endkunde.
Genießer.
Genießer. Ja. Ist schöner.
Ja.
Okay, ich streiche die Listik-Duell. Boah, radikal hier heute.
Okay.
Ja. Und also gehst du selber auch in eine andere Weinhandlung? Also mal reingucken, reinziehen.
Ja,
worauf achtest immer. Du? Also willst du da Blutchips sehen? Willst du Sachen, die du kennst? Oder nö, willst
das
du?
Brauche ich ja nicht. Nein, es ist immer interessant. Naja, wenn ich jetzt, ich war ja auch eine Zeit lang in Australien bei Gletscher Wines. Im Barossa Valley habe ich da
gearbeitet, oder?
Gearbeitet, ja.
Ah, wie lange?
Ein halbes Jahr. Da gab es noch dieses Holiday Working Visa, ne?
Ja.
Das heißt, mehr oder weniger ein halbes Jahr
arbeiten. Für Leute unter 50?
Für Leute. nee, unter bis 30.
Ja, genau.
Ja, genau. Leute unter 50. Genau. Also war ich gerade dran, ich war ja auch ein bisschen älter, als ich bei meiner Lehre angefangen habe. Also deshalb habe ich das gerade so geschafft mit diesem Working Holiday Visa. Und wenn ich natürlich solche Weine wieder im Laden sehe in Deutschland, ist das für mich natürlich interessant, weil ich war da auch bei dem Mitolo, sagt der was?
Mitolo?
Nee. Mitolo Wines? Nee. In Barossa Valley. Ziemlich bekannt.
Ist auch. Das schlimm?
Ja. Das ist nicht zu kennen?
Wenn ich die nicht kenne.
Nein, das ist überhaupt nicht schlimm, irgendwas nicht zu kennen. Man lernt ja immer was dazu. Das ist ja das Schöne am Wein, haben wir ja selber schon rausgefunden. Na, auf jeden Fall ist es schön. Ich habe den Wein, den GAM, der ist benannt nach den Vornamen, nach den Initialen der Vornamen seiner Töchter vom Mitolo, so heißt der Winzer. Und da habe ich den ersten Jahrgang gemacht. Also ich habe die ganzen Gewürze, Chips und so weiter, alles reingeworfen, was man so braucht.
Hast du wirklich so gemacht dort?
Ja, klar.
Ah, nein.
Ja,
und nachdem du aus dem heiligen Deutschland kamst und von Bernhard Huber, was du dort hast, gesagt, wow.
Bernhard Huber kam nach Australien.
Okay, oder bei Bercher. Also daher. Und da hast du gesagt, auch so kann man Wein machen.
Meine Güte, das war eine super Zeit.
Ja.
Ich habe da super gern gearbeitet. Wir haben viel gearbeitet, wir haben gutes Geld verdient, wir haben enormen Spaß gehabt. Also wir hatten da so eine Hütte, es war noch ein Kollege von der Mosel und noch eine andere Dame mit dabei und wir haben da viel, viel Spaß und Freude.
Aber ist das gut oder, also das weiß ich jetzt aus deiner Aussage nicht herauszuhören, wertschätzt du das, wenn du sagst, auch so kann man Wein machen?
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Klar.
Weißt du, in unseren heiligen Hallen der Weinwelt, da wird sowas ja immer totgeschwiegen, beziehungsweise negativ irgendwie besprochen. Dass man sagt, das mit Chips auch. Oder mit.
Ja, Wein braucht Würze, ne?
Also, cool, was soll okay.
Ich sagen?
Ja.
Also, ich meine, am Ende, klar kann ich sagen, wenn der die neuen Barriques nimmt, ist natürlich immer alles schöner. Aber ich war da ja auch eine Cellarhand, ja, also ein ganz normaler Angestellter. Da bekommst du morgens dein Klemmbrett mit den Aufträgen, welche Tank, wie, was, wo zu machen ist. und dann machst du das halt. Du kannst das natürlich dann im Nachgang auch hinterfragen, ob das dann für deine eigene Philosophie taugt oder nicht. Aber den Auftrag, den gilt es auszuführen. Also solange der, also ich sage mal, für einen selber tragbar ist und an ein paar Chips und Rotwein soll es da nicht gelegen
sein. Ist eine Frage der Wertigkeit oder um was da denn? Jetzt das vielleicht auch zu verallgemeinern und zu globalisieren, dass alle australischen Weine mit Chips und Gewürze gemacht sind?
Wir sind sie ja nicht, das stimmt ja nicht.
Ja, ja, daher, also nicht, dass so sowas dann so als Kernmessage dann irgendwie rauskommt.
Überhaupt
nicht. Das ist eine gewisse Art von Wein, die...
Nein, es gibt halt Balkware und es gibt keine Balkware.
Genau.
Und Balkware wird halt dann, um mehr Geschmack zu bekommen, auch ein bisschen Gewürz, sprich Chips dazu gegeben. Ja. Aber der GM zum Beispiel, da wurde mit, das weiß ich noch, mit Tannin nachgeholfen, weil das war auch immer mal ein bisschen Mangelpunkt. Und da hat man das entsprechende Pulver halt dazugegeben. Ja, das ist halt Winemaking, ne? Mhm. Man kann es ja nicht anders beschreiben.
Ist dann Winemaking. Also dann,
bevor es die Säuerung gab es die Chapterlisierung. Jetzt arbeitet man mit verschiedenen anderen Produkten. Es ist ja auch schon seit Ascorbinsäure. Ich weiß gar nicht, wie lange man schon Ascorbinsäure hierzulande zum Weißwein zufügt, damit er die Frische behält ein bisschen länger. Mhm. Normalerweise bei etwas einfacheren Weinen. Aber damit die dann ein Jahr ihre Primärfrucht halten, kommt dann Ascorbinsäure dazu. Aber what? Mhm. Ja, also... habe ich jetzt kein Problem mit.
Ja, ist dieser offene Umgang, den, wo ich finde, der wichtig damit ist, und dass man das dann einfach kommuniziert und anspricht und nicht einfach sagt, oh nee, wir machen ja alles irgendwie ganz, macht sich von alleine. Ja. Und ich sitze nur dabei und lese mein Buch.
Ja, genau.
Okay, und wenn du die in der Weinhandlung siehst, dann bist du glücklich.
Dann nehme ich eine Flasche mit und dann interessiert mich das. Und dann, jetzt waren wir neulich, jetzt weiß ich den Namen wieder, Agronacco oder so, das ist ein relativ großer Italiener. Da bin ich auch immer interessiert und guck dann, der hat, glaube ich, alle was in, von Gaia bis, ich weiß nicht was, Pronotto und Co. Mhm. Also vom Piemont bis runter nach Umbrien oder wie auch immer, hat er eigentlich, und dann nehme ich eigentlich als Interessierter, Weintrinker, gerade wenn ich die Weine oder die Weine noch nicht kenne, auch gerne immer jeweils eine Flasche mit und dann trinken wir das, probieren wir das, sprechen wir drüber und gehört dazu, ja. Ja.
Und nimmst du da eher eine Beratung in Anspruch, um zu sehen, wie der andere es macht oder suchst du selber aus? Und
eigentlich, also wenn die nicht offensiv vom Weinhandel selbst kommt, mache ich das eigentlich immer selber.
Ja.
Außer ich kenne die Weinhändler und der oder diejenige sagt mir jetzt, mach mal auf, Axel, das musst du mitnehmen, das habe ich jetzt noch einmal wieder probiert, das ist so famos, kauf mal eine Flasche, dann mache ich das sicherlich.
Gibt es einen Weinhändler oder einen Sommelier, dem du total vertraust? Also einer, der dich beeindruckt hat oder der...
Der mich beeindruckt hat, als Sommelier.
Als Sommelier oder als Weinhändler oder wo du sagst, wow, dieser Fachmann, wie der es menschlich rüberbringt und das ist für mich so die Vermenschlichung des Weines in einer Art und Form und Weise, finde ich.
Also er ist noch gar nicht so lange her, jetzt weiß ich nur leider den Namen nicht.
Macht
aber
nix.
Der ist Sommelier im Votum in Hannover, im Restaurant Votum.
Okay, und das kenne ich den Namen auch nicht, aber ich reiche mal nach.
Es waren zwei Sommeliers, also ein jüngerer.
Einer von den beiden ist gut?
Die waren beide gut.
Okay.
Und warum waren sie beide so gut? Weil die so unaufgeregt waren.
Schön.
Sie haben... einmal am Anfang Aperitif, Champagner-Empfehlung, Story und kurz erzählt und hier und da, super. Und dann auch haben wir uns auch entschieden, um nur keine Weinbegleitung. Wir haben nur zwei Flaschen Wein bestellt, eine weiße, eine rote. Und dann hat er das nur erklärt und war auch als Sommelier auch eben mit den Speisen mit dabei, hat die dann auch mitgemacht. Finde ich auch übrigens wichtig, dass ein Sommelier sich nicht nur um den Wein kümmern sollte, sondern auch mal sich nicht zu schade sein darf, auch mal einen Teller zu tragen und das zu servieren und vielleicht dazu noch was zu sagen. Aber das Komplettpaket aus Weinberatung, Gastronomie und Küche war in diesem Restaurant wirklich exzellent.
Und er hat dir verschiedene Weine empfohlen? Also sprich,
Weine, ja, die sowas hat er immer gemacht, dann, genau. Und dann haben wir die Weinkarte, die jetzt auch sehr gut strukturiert war, durchgeschaut und uns für Weine entschieden. Und dann konnte er dazu auch noch was erzählen. Aber es war nie aufdringlich oder so. Es war immer so angenehm, dezent, freundlich und witzig.
Ist da, wenn du eine Weinkarte siehst oder von mir aus auch bei euch im Laden oder wenn du in den Weinhandel gehst, ist die Preisrange für dich wichtig? Ja, also gibt es für dich, wo du sagst, darunter finde ich schwierig oder möchte ich gar nicht oder sollte man mindestens dafür ausgeben und darüber ist es totaler Quatsch. Und warum macht ihr sowas? Also es ist ja teilweise eben auch dieses Insta-Phänomen, wenn du rauf und runter und sagst, ey, hättet ihr euch lieber ein Auto dafür gekauft?
Ja, genau. Ja, wohl wahr, ja. Ja, das stimmt schon. Jetzt bin ich aber auch nicht so der Instagrammer, der ständig ein Menü mit den entsprechenden Weinen dann fotografiert.
Ja, aber die Weine kennst du auch. Ich meine, da drüben sehe ich auch die eine oder andere offene Flasche, die eine, ja, nicht eine ganze Wohnung gekostet hätte, dann vielleicht eine Einraumwohnung in
Burgwedel.
Das ja, könnte man. Ja.
Da. Nee, da bin ich nicht der Typ.
Ja. Aber kannst du es nachvollziehen, warum so ein Wein so viel kostet oder warum der diesen Marktwert dann irgendwo ergibt und dass das so ist und dass Leute das wirklich auch herausschmecken? Oder ist es dann doch Quatsch?
Also ich denke mal, ab einem gewissen Preislimit kann man, also gerade wenn wir auch jetzt von der Blindverkostung sprechen, die Preise der Weine, was die Qualität betrifft, nicht mehr unterscheiden.
Und wo liegt der?
Das ist immer eine schwierige Frage.
Ungefähr roundabout.
Ich wäre mal so bei 150 Euro.
Hm. Ab 150 Euro aufwärts ist das Markt.
Wird schwer zu unterscheiden. Ob der dann noch 500 kostet oder nur 150, denke ich mal, wird schwer. Mhm. Was meinst denn du?
Es gibt für mich so einige Weingüter, wo ich sage, die haben mich irgendwo berührt. Und da sind wir bei diesem Gefühl und bei dem Berühren. Mhm. Die waren leider zu teuer. Also es war so, keine Ahnung, Le Roy zum Beispiel. Ist ein Weingut, was mich total berührt, wo ich sage, boah, prüm. Mhm. Sind Weine, die mich emotional richtig, Theresa Breuer, Schlossberg, finde ich, wow.
Mhm. Ja, aber
gut, der kostet jetzt keine 500, klar, ja, ja. Schweiz und schlechte Prüm, auch nicht unbedingt, aber wenn du jetzt halt irgendwie, leider ja Burgund, teilweise auch gereift, der Figeac zum Beispiel.
Ja.
Gereift, findest du auch in keinem anderen Wein, kostet leider auch so viel.
Ja.
Kostet 95 oder wie auch immer. Also es ist so, sind Weine, die ich sind wir in Burgund oder Rhône teilweise, wenn du da gewisse Weine hast, die ja teuer sind, die findest du halt nirgendwo anders. Aber, und da hast du wahrscheinlich einen anderen Blick darauf, ist es das rein vom Winemaking dann irgendwo, und das siehst du dann wahrscheinlich, dass du sagst, der Aufwand wäre 150 Euro wert. Mit dem Ganzen, was da reingesteckt wird, dass da halt nicht zwei Leserhelfer sind, sondern 150, die da durchkrauchen und zwei Stunden das Ganze lesen.
Der Aufwand ist, Holz, ab eines bestimmten Preises des Weines ist ja das nicht mehr nachvollziehbar.
Mhm.
Es ist ja nicht so, dass es, die Qualität des Weines proportional steigt mit dem Personal, was du brauchst. Das ist ja eher im Gegenteil so. Je größer das Weingut, je mehr Fläche, desto mehr kannst du automatisieren, und desto weniger Personal hast du und desto weniger mehr kannst du dann eigentlich im Endeffekt auch umsetzen. Hm. Das ist ja bei den großen Gütern so. Oder auch bei den großflächigen Anbauflächen und Anbaugebieten und den Weingütern. Also von daher, das Personal, gut, da kann man noch überlegen, macht man jetzt biologisch, biodynamisch und so, dann brauchst du natürlich schon entsprechend mehr auch an Personal und Handwerk.
Ist es für euch hier wichtig?
Also der biologische Anbau spielt bei uns eine große Rolle.
Wie viel Prozent ungefähr?
Das dürften ungefähr 80% sein.
Und alle zertifiziert oder einfach nur, dass ihr es wisst?
Nee, die meisten sind dann zertifiziert.
Ist das wichtig für dich? Oder für euch?
Das hat sich eigentlich so... Dass ihr auf ein
Label draufsteckt?
Nee, hat sich ergeben.
So, ja. Hat sich so ergeben. Also ich meine, also dass die Winzer auch dazu stehen, sich zertifizieren lassen, und also kauft ihr dann nur oder versucht ihr es dann nur zu vermitteln, oder wenn ihr wisst, dass die nachhaltig arbeiten, reicht euch das auch aus?
Eigentlich reicht uns das erstmal aus. Hm. Und in der Regel ist es auch so, dass sich dann auch die meisten Weingüter, mit denen wir zusammenarbeiten, entweder zertifizieren lassen oder sich auch in diesem Prozess der Umstellung geben. Ja? Also das haben wir bei vielen erlebt. Also es gibt ein Weingut, mit dem arbeiten wir gerne zusammen in der Nähe von Bad Kreuznach, Weingut Achenbach. Die haben auch schon nachhaltig gearbeitet, haben sich dann auch zertifizieren lassen, arbeiten biologisch, und die meisten eben anderen dann irgendwann auch.
Hm.
Also
kann man das schmecken?
kann man biologisch erzeugte Weine von konventionell erzeugten Weinen unterscheiden, geschmacklich? Ist das die Frage?
Ja, genau. Also schmeckt man da etwas, was ein konventioneller Wein nicht hat? Weil ich vermute, oder ich möchte fast sagen, dass man Biofleisch zum Beispiel schmecken kann. Mhm. Dass ein biologisch erzeugtes Fleisch sich zum Beispiel anders beim Braten verhält als ein Industriefleisch aus dem
Lidl. Ja, das ist ja klar.
Das, ja, das ist ja, ja, wenn es da klar ist, dann
Wasser, da stritt aber Wasser ist es beim aus, Wein auch das so? Sieht man. Also du kannst natürlich einen industriell erzeugten Wein, den du im Discounter kaufst, von einem handwerklich erzeugten Wein unterscheiden.
Kann es auch ein Laie? Bin ich zu direkt mit meinen Fragen und zu oder?
Ich habe gerade so das Gefühl, ich will dich nicht nageln, sondern einfach.
Nein, gut, das sind ja Fragen, die stellst du jetzt mir. Ich kann ja nur als Axel jetzt antworten.
Ja, sollst du ja auch.
Ne, ich kann ja nicht.
Aber es sind ja Fragen, mit denen wir auch jeden Tag im Business konfrontiert werden.
Total. Ich hoffe mal, dass die Genießer, die zu uns kommen, auch deswegen kommen, weil sie wissen, dass wir hier Handwerk und keine industrielle Plörre verkaufen. Hm. Das sollte jeder wissen. Und wenn er letztere haben möchte, dann weiß er auch, wo er am besten hingeht, dass er dann auch technisch korrekt erzeugtes Gedöns bekommt. Hm. Ja, das ist ja klar. Hm. Und das, die Adressen gibt es ja mittlerweile. Und da müssen wir uns, das ist Pflicht, ganz sorgsam von unterscheiden. Also wir müssen das auch geschmacklich am Ende darstellbar machen, dass ein handwerklich, vielleicht auch biologisch, am Ende vielleicht sogar biodynamisch erzeugter Wein sich von einem industriell erzeugten Wein unterscheidet.
Ich hätte gedacht, auch wenn man es nicht in Worte kleiden kann, kann man es fühlen.
Ja, da bist du wieder so beim Tiefen mit der Emotion. Ja.
Kann man aber nicht vermitteln, das kann man dann eben nicht beschreiben, aber oder ich hatte in meiner Weinbar, und wir hatten ja auch im Weinhandel mit dabei, ganz oft die Situation, dass die Leute gesagt haben, die Weine von ihnen, wir hatten auch 80% Bio, unbewusst, hat sich dann irgendwo normalerweise ergeben, in einer gewissen Klasse sind die Winzer ja mehr oder weniger auch bestrebt, ihre Weine natürlich zu erzeugen. Sollen wir auf Rot springen?
Ja, gerne.
Ja. Dass die immer gesagt haben, ihre Weine fühlen sich anders an, das fand ich ergreifend eigentlich von der Art her.
Die Weine fühlen sich anders an.
Robesco heißt so erröten.
Erröten?
Erröten. Mehr oder weniger Fantasienamen, was man wohl irgendwie.
Oh ja.
Sich ausgesucht hat. Das grüne Herz Italiens, Umbrien. Mhm. Hat kaum jemand auf dem Schirm.
Nee.
Die meisten haben halt irgendwie Toskana, Sangiovese.
Genau.
Ich muss jetzt lügen, vielleicht 80%, 90%. Ich weiß leider, ich müsste nachlesen. 10% Canaiolo, ja, schlecht vorbereitet. Und für mich eine andere Interpretation dieser Rebsorten. Deswegen mag ich den sehr gerne kraftvoll. Natürlich jetzt mit dem Alkohol ist heutzutage auch mal sehr.
Canaiolo ist auch Amarone-Rebsorte, ne?
Unter anderem, ja.
Unter anderem, ne? Mhm. Ja. Er ist halt extrem. Jetzt sind wir wieder mein Gefühl, er ist vom Feeling her sehr warm. Mhm. Für mich. Mhm. Also.
Jetzt haben wir davor einen Wein gehabt, der sehr klar, sehr genau. Puristisch, sehr strukturiert, sehr kühl ist.
Ja.
Karl Löwen ist für mich so der Inbegriff eines kühlen Weines.
Also gerade 24 hat eine ganz andere mineralische, wenn wir jetzt wieder bei der Emotion bleiben, kühle Richtung als der Jahrgang davor. Mhm. Der war eher ein bisschen wärmer vom
Feeling. Ist auch Natur gegeben. Also
das ist ja das Schöne.
24, ne? Ja. Und wenn es dann herausgearbeitet wird und das eben nicht uniform gestaltet wird, was manchmal dann auch mit den da sind wir wieder bei den Kunden, relativ schwierig ist, weil die natürlich einen Geschmack und den gerne mögen und wenn der andere ja dann halt ganz anders ist, die Umgewöhnung, ich kann es manchmal verstehen. Ja. Also dass sie eigentlich die Uniformität ganz gerne hätten, weil sie einfach den Geschmack mögen. Ja. Aber es ist dann natürlich das, was sie auch wiederum möchten, Natur und Wein. Und hier ist natürlich, vorher waren wir im Klimaanlage gekühlten Raum und jetzt kommen wir raus ins Freie und haben die Wärme und das ist dann so richtig erstmal das ist im Gesicht. Aber ich finde, wenn man sich so ein bisschen akklimatisiert und mit dem Wein auch akklimatisiert, du hast hier auch, irgendwie finde ich zumindest, das Gefühl, du hast nicht diese Meeresnähe, sondern du hast das Inländische.
Das Inländische im Sinne von auch einer anderen Küche, oder? Also ich finde Inländisch so, jetzt sind wir wieder bei der
Speisekombi,
ne? Mit Kaninchen, Rosmarin.
Ja, es ist ja keine maritime Küche, sondern eine mediterrane Küche. Ich finde es auch witzig, dass mediterrane Küche als die Meeresküche oftmals gesehen wird, obwohl es ja eigentlich die mediterrane Küche ist. Mhm. Also die indische Küche und nicht die maritime Küche. Und dann wäre es hier dann eher eine warme, eine südländische, mediterrane Küche.
Genau, ja. Er hat eine gewisse Süße, was für auch für einen relativ hohen Alkoholgehalt spricht. Passt aber ganz gut. Ich würde ihn vielleicht 2-3 Grad kühler machen.
Ja, ne? Die Temperatur ist relativ
das ist jetzt
schwierig,
aber,
da waren wir jetzt sehr laienhaft.
Ja, das hätten wir, das glaube ich,
wenn ich den mitgebracht habe und dann gleich aus dem Koffer aufmachen.
Hätten wir gleich mal kurz mal in den Kühlschrank. Das tut dem, glaube ich, das gibt noch mal ein bisschen so einen leichten
frischen Kick. Die Frische kommt dann richtig heraus.
Genau.
Das finde ich das Schöne dabei, dass wir uns eigentlich jeden Tag mit Wein beschäftigen, aber genau diese Dinge dann auch manchmal, wo wir sagen, okay, das, naja. Heute fangen wir an, Wein zu trinken, ne? Aber das ist so, aber ich mag die Tanninkultur daran.
Ja. Also Tanninkultur. Finde ich auch ein interessantes Wort. Die Tanninkultur.
Schön. Ist falsch?
Nein, gar nicht. Nö. Warum? Aber ich habe es noch nie gehört, so. Tanninkultur.
Also es ist so, er hat dadurch so eine gewisse angenehme Trockenheit, aber nicht diese schokoladige Trockenheit.
Genau.
Und dann schmeckt die Frucht ganz leicht nach. Du hast eine animierende, Leere klingt negativ, eine Anni, was Fragendes in dem Wein, dass er gleich nach dem nächsten Schluck fragt. Mhm. Und du schmeckst so nach und schmatzt so nach.
Ja,
okay. Und ich finde, auch wenn, die Süße habe ich gar nicht so präsent, also trotz des Alkohols, aber er hat auch nichts Brandiges, also auch trotz der Temperatur, die hier viel, und das finde ich so toll, das ist so wunderbar eingebunden.
Ja.
Und es ist für mich keiner der Süditaliener, also wo man sagt jetzt hier, Primitivo, Süße, Schmerz, also so würde ich die Süße gar nicht gleichsetzen, sondern ich würde sie einfach als Strukturgeber dabei nehmen. Und
ja, und die Süße, keine Süße ist Extrakt, und die der Extrakt bleibt frisch und nicht einschläfernd, ermüdend. Sondern er hat dann auch eine gewisse Animation, was den Wein auch nach vorne bringt.
Jugendlich, 22?
Ja. Naja, klar. Ja, habe ich gelesen. Und da steht noch eine Zahl drauf. 62. Wofür steht die denn?
Da wurde das Weingut gegründet.
Ah, okay.
Und Torgiano ist ja mehr oder weniger ein relativ unbekanntes Gebiet, eine unbekannte Appellation gewesen. Lungarotti hat das salonfähig gemacht. Also hat dafür gesorgt, dass es klassifiziert wurde, dass es eine Anerkennung erfuhr und letztlich, was, keine Ahnung, Biondi Santi für Brunello ist Lungarotti für Morgione.
Okay. Ja, gut.
Also ein Wegbereiter letztlich für eine ganze Region, für eine ganze Kultur. Und die kultivieren das dort auch auf eine ganz eigene Weise. Die haben dort ein Weinbaumuseum, die haben ein Olivenölmuseum dort inszeniert. Also versuchen eben auch diesen Weintourismus, der durchaus wichtig ist, auch für um die Weine zu verstehen, dass die Leute dorthin kommen. Es geht uns ja genauso, wie du vorhin mit dem Libanon erzählt hast. Versuchen die eben ganz, ganz krass zu inszenieren und zu voranzutreiben, dass die Leute die Weine dort kennenlernen und nicht irgendwo in der Toskana verhungern. Mhm. Ich war aber leider auch noch nie in Umbrien.
Ich auch nicht. Ich war auch noch nie in Umbrien.
Aber es gibt so viele Weinbaugebiete, ich finde es auch schwierig. Also eigentlich müsste man ja in alle mal irgendwie mal gereist sein und die irgendwie kennengelernt haben. Auf der anderen Seite sollte man ja auch alle 5 Jahre mal ins Bordeaux oder ins Burgund oder in die Toskana, nachher ins Piemont oder an die Mosel dann irgendwie fahren. Das schafft man ja auch nicht. Man ist ja nicht jede Woche irgendwie unterwegs.
Nein, geht ja nicht. Also, woher auch. Das ist auch so in meinem Fall, dass ich ja ungeheuer dankbar bin für die Reisen, die mir in der Vergangenheit ermöglicht worden sind. Mhm. Also, wer konnte schon mal nach Georgien? In Libanon, das ist ja auch nicht politisch so ganz leicht, da rumzufahren. Ich meine, da muss man überlegen, da hatten wir uns einen Mietwagen, da sind wir mit einem Mietwagen rumgefahren, also auf eigene Faust, weil das war ja eigentlich eine relativ selbstständige redaktionelle Arbeit. Also da bin ich schon sehr dankbar für, dass mir das in meinem Job so alles ermöglicht worden
was ist. Was ja aber auch nachhaltig ist, also du redest heute darüber.
Ja, genau.
Man ist ja was prägt und wo man dann auch die eigene Wissens- und Weinbibliothek dann irgendwie komplettiert hat. Bildest du dich heute noch weiter und wie? Also hast du irgendwie ein Magazin, was du gerne liest? Bist du ein Internetsucher? Liest du noch alte Bücher? Oder?
Hauptsächlich online, also Magazine gar nicht mehr. Manchmal schlage ich noch in alten Büchern nach, wie zum Beispiel die Weinapotheke, solcherlei Publikationen. Da gucke ich auch nochmal nach Archiven und bestelle mir auch ab und zu mal noch so ein altes Buch, was ich dann auch immer geil finde, wenn das so alte Schriften beinhaltet, wo man noch was über Wein aus vergangenen Zeiten erfährt. Aber Weinreisen auch noch, aber das hat er dadurch, dass ich jetzt auch nicht mehr als Weinjournalist arbeiten kann, auch dann abgenommen. Ne? Ganz klar. Ja.
Was ist Wein für dich?
Wein ist für mich mein Leben.
Und wenn du ein Wein wärst, welcher Wein wärst du?
Ich wäre wahrscheinlich eine relativ unbekannte, seltene, aber doch irgendwie interessante Rebsorte.
Zum Beispiel? Lass dir Zeit.
Ich lass mir mal Zeit.
Mein Zug geht um 19 Uhr, also von dem her.
Naja, also irgendwas, was Charakter bildet, nicht zu fruchtbetont ist. Also dadurch, dass wir schon im Südwesten waren und ich auch dieses einmalige Aroma dieser Weine, gerade wenn sie auch restsüß ausgebaut sind, sehr gerne mag, ist es Petit Marsan. Kennst du?
Ja. Finde ich in der Tat großartig. Ja. Reinsortig, aber ganz selten zu finden, ne?
Ja, in den Pyrenäen und als Süßwein häufig.
Ja.
In der Regel aber eher als Cuvée mit Gros Marsan. Das stimmt.
Ja.
Aber also, gerade Pyrenäen machen das, da gibt es super, super Weine mit einem unglaublichen Reifepotenzial. Und die Süßweine, die bringen immer so ein, wenn sie reifer werden, auch ein bisschen Botrytis bekommen haben, die Trauben, so ein trüffelartiges, an Meersaum erinnerndes Aroma. Und das ist wirklich einzigartig.
Sind Süßweine für dich allgemein ein Thema? Oder weil es ist ja in der Weinlandschaft kaum ein Thema geworden. Es werden ganz selten Restaurants Süßweine.
Immer weniger, ja.
Findest du es verständlich oder findest du es schade? Oder bist du ein Süßwein-Fan?
Ich bin auf jeden Fall ein Fan von der Süße im Wein, wenn sie balanciert ist. Also das ist ja wie mit den alten Reben von Löwen, die wir getrunken haben, wo die Süße ihre Berechtigung hat, weil sie eben keine Zuckersüße ist. Also nicht um den Wein primär aromatisch süß zu machen, sondern um eine neue Dimension hinzuzufügen. Dann ist Süße geil. Und das macht dann auch eine Bärenauslese, ein Eiswein oder eine vielleicht am Ende auch Trockenbeerenauslese, so einzigartig. Aber klar, sie spielen natürlich in meinem Glas keine Rolle. Die meisten dieser Weine habe ich während meinen Vergossungstätigkeiten probiert und durfte die dann eben auch mal trinken und probieren. Aber ansonsten, die sind ja auch im Verkauf nicht, das sind ja auch immer Kleinstmengen. Wie viel wird von so einer Trockenbeerenauslese in einem Jahr erzeugt? 200 Liter, 100 Liter.
In Italien. Und ich weiß gar nicht, ob nur in Italien, aber vornehmlich in Italien sind Zweitweine oft wie die Nebenrolle in einer Oper. Charmant, aber dazu da, den Tenor glänzen zu lassen. Le Sere Nuove dell'Onlaia allerdings betritt die Bühne mit einer Stimme, die so klar und kraftvoll ist, dass man sich fragt, ob er wirklich im Programmheft unter Nebenrolle stehen sollte. Onlaia selbst spricht von einem Proud Second Wine. Und wenn du zuhörst, merkst du sofort, das ist kein Souffleur, das ist ein Solist. Also lassen strukturiert, aber ohne Stechschritt durch Herkunft, Geschichte, die harten Fakten im Keller, warum 2023 als Jahrgang funktioniert, gehen. Zum einen wäre da Onlaia. Bulgari, Küste, Konsequenz. Onlaia wurde 1981 gegründet. Wenige Kilometer vom Tyrrhenischen Meer. In Bulgari, an der toskanischen Küste. Von Beginn an stand eine Quest for Excellence im Zentrum. Heute gehört Onlaia zur Familie Frescobaldi. Die offizielle Seite betont die Kontinuität. Präsident ist Marchese Ferdinando Frescobaldi. In der operativen Spitze Lamberto Frescobaldi und Fabrizio Dosi. Unterstützt vom technischen Direktor Marco Balsimelli. Ich weiß, viele Namen. Aber gelegentlich klingelt es vielleicht, weil es sind absolute Größen in dieser Weinwelt. Und das Haus, so programmheftmäßig es klingt, kann man es hier spüren, verbindet internationale Ausstrahlung mit klarer Herkunftsbindung. Onlaia beschreibt den eigenen Ansatz als radikal detailorientiert. Viele kleine Parzellen, jede wird individuell bewirtschaftet, um ihren Charakter auszudrücken. Alles ist, wie eigentlich immer beim Wein, eine Frage der Sensibilität. Und das ist keine Marketingfloskel, sondern eine Arbeitsanweisung in diesem Haus, die man im Wein wiederfindet. Bolgheri ist heute ein globaler Maßstab für küstennah gereifte Bordeaux-Varietäten. Das Consortio beschreibt das Mikroklima nüchtern. Konstante Meeresbrisen, durchschnittlich 15,5 Grad Celsius. Zur Orientierung, Berlin hat 10 Grad, also schon ganz nett dort. Mindestens 250 windige Tage, 600 mm Jahresniederschlag, also so viel wie in Deutschland. Tiefe, überwiegend sandige, lehmige, alkalische Böden mit Feinkies und marinen Fossilien. Die Weinberge liegen von 10, also in Meeresnähe, bis 380 Meter über dem Meer. Das ist die physische Bühne, auf der Ornlayer spielt. Le Serre Nuove wurde 1997 erstmals gefüllt und von Anfang an als eigenständige Komposition konzipiert. Primär aus jüngeren Rebflächen der Tinuta, aber mit derselben Akribie wie der Erstwein. Das ist nicht die Resterampe, sondern eine gezielte stilistische Entscheidung. Lass uns ein bisschen technischer werden. Beim Le Serre Nuove 2023 mag das, wenn man manchmal den Wein dann ein bisschen besser verstehen kann. 44% Merlot, 37% Cabernet Sauvignon, 11% Cabernet Franc, 8% Petit Verdot, 14,5 Volumenprozent Handlese in 15 Kilo Kisten. Doppelte Sortierung, vor und nach der Entrappung. Anschließend sanftes Anquetschen. Seit 2016 zusätzlich optische Selektionen, um die Bärenauswahl weiter zu schärfen. Jede Rebsorte und Parzelle wird separat vinifiziert. Alkoholische Gärung teils im Edelstahl, teils im Beton. 22 bis 28 Grad Celsius für 2 Wochen. Anschließend Mazeration, insgesamt 10 bis 15 Tage Maischekontakt. Malolaktik im Edelstahl. Barrique aus französischer Eiche, insgesamt 15 Monate. 25% neu, 75% einmal belegt. Nach 12 Monaten wird verschnitten. Der Wein kehrt für 3 Monate im Barrique zurück, danach 6 Monate Flaschenreife. Ich denke, es gibt einen Grund, warum Le Serre Nuove 2023 von der Tinuta dell'Ornlayer als eigenständiger Wein funktioniert. Weil er ein selbstbewusster Zweiter ist, mit dem Anspruch, die Essenz der Tinuta in einer jüngeren, energiegeladeneren Sprache zu sprechen. Gleiche Sorten, gleicher Himmel, gleiche Philosophie. Die Idee ist nicht Kopie, sondern Parallelperspektive. Und dann hat man ein Jahr wie 2023. Warme Winter mit ausreichenden Niederschlägen, kräftiger Austrieb, regenreicher Frühling, komplett gefüllte Wasserreserven, heiße Sommer ohne extreme Spitzen, flankiert von Regenphasen zur Stressminderung. Spätsommer, Niederschläge mit kühlen Septembernächten. Das führt aromatische Komplexität und erhält die Säure. Ja, und wir haben es im Glas. Eine perfekte Balance zwischen Kraft und Eleganz. Extrem viel Waldfrucht, Kirsche, diskrete Gewürznoten, polierte Tannine, harmonischer Körper. Balanciert mit einer lebhaften Frische und einer eleganten Spannung zwischen Kraft und Fluss. Das ist ein Wein, der Bolgheri perfekt spiegelt. Das ist ein Wein, der die Toskana perfekt spiegelt. Das ist ein Wein, der in sich selber so unfassbar eigenständig ist. Vielen Dank dem Weingut Ornlayer und dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Aber Banyuls Portwein, oh, Sauternes, Barsac etc. ist ja,
ja, das ist natürlich
eigentlich schon ein riesen Venise sind ja Riesenthemen.
Ja.
Und da sind wir in Italien noch nicht und in Spanien nicht. Und das ist eigentlich schade, dass diese Kulturen aufgrund der geringen Abnahme eigentlich, Tokai,
ja,
Osterausbruch oder sonstiges, es gibt ja
ich war jetzt ein bisschen so in Deutschland bei meiner Süßweinvorstellung, habe dadurch die ausländischen Weine ein bisschen ins Background gezogen, aber Banyuls machen wir auch und Banyuls ist ein ganz, ganz tolles Erzeugnis. Also, ja, wird viel zu selten von gesprochen, aber
auch zu selten reif.
Und wir haben 95er hier.
Schön.
Grand Cru von L'Etoile, das ist exzellent, das reift wirklich super. Und dazu dann ein Fond d'Ambert, also ein Blauschimmelkäse oder sowas in der Art. Vielleicht auch ein Stilton, aber ich würde eher ein bisschen in die mildere Richtung gehen. Mhm. Das ist ein großes Geschmackserlebnis.
Das sind so einfache Sachen, die so einfache sich Sachen. Jeder, also du brauchst doch nicht mal irgendwie ein, keine Ahnung, Sommelier-Studium für haben, sondern du kannst es einfach genießen. Gab es für dich mal irgendwie ein Weinspeisenerlebnis, wo du sagst, boah, geflasht?
Ne, das wäre es eins gewesen. Also wirklich diese einfachen Dinge, also einfach über Gegensätze zu gehen, sprich hier Süße und Würze. Also die Würze und na, fast eine Schärfe. Schärfe ist es ja nicht wirklich, aber diese ganz spezielle, pikante Note des Fum d'Amberts oder Blauschimmelkäses mit dieser süßigen Würze zu kombinieren und dann am Gaumen zu haben und diese Creme des Käses mit diesem Schluck Wein zu kombinieren. Ich meine, was gibt's Schöneres?
Und das ist auch was, was im Restaurant oder auch bei den Moderationen dann total interessant ist, weil das kann der Gast, der Kunde, der Zuhörer kann es nachvollziehen, kann es nachempfinden. Ja. Wenn du auch mit so einfachen Teilen arbeitest, dann kann er es eben teilweise auch zu Hause nochmal nacherleben oder hat schon mal erlebt. Und dann hast du eben nicht den Steinbutt, der dreimal geschwenkt wurde und viermal mit Kräutern irgendwie. Das ist dann sowas, was großartig klingt, was man vielleicht auch im Restaurant leben kann. Aber wenn du das so aus der Kalten heraus erzählst, dann weiß keiner, wie die Flugbarbe schmeckt.
Also besser kann man das nicht gesagt haben, Silvio. Das finde ich genauso. Du kannst solche komplexen Kombinationen als Gerichte im Restaurant, wenn man die hat und dann in Kombination mit einem Wein, das kann zwar sehr, sehr gut sein, ne? Aber die Nachvollziehbarkeit ist natürlich deutlich schwieriger. Also von daher finde ich das ganz wichtig, was du da formuliert hast. So ein Erlebnis kann im Restaurant einzigartig, super. Aber wenn man zu Hause mal so ein Erlebnis haben möchte, denke ich auch, sind einfache Dinge dann besser.
Kann das nur Wein? Also ist Wein das einzige Erzeugnis, was so eben auch diese Geschmackskomplexität hat, das uns so fordert? Oder kann das auch, keine Ahnung, Sake, Tee, Cola, Limonade,
also ich bin bei Sake und den Limonaden und Tee und so weiter, was es da alles gibt, absolut nicht im Thema.
Aber gab es irgendwann was dich dermaßen fasziniert hat wie Wein, oder ist Wein, Wein, Wein?
Also Wein ist für mich in Kombination mit Speisen im Prinzip gesetzt. Ich trinke sonst Wasser, aber das ist ja dann nicht so eine Harmonie, die sich da entwickelt, sondern das macht man zum Durstlöschen. Oder eben dann die Speise entsprechend zu vermengen. Aber in Kombination, was für mich dann so eine Erfahrung bringt, oder so, ist Wein für mich gesetzt. Ja.
Gibt es für dich noch ein Leben ohne Wein?
Ein Leben, ja, wenn ich tot bin.
Ein Leben ohne Wein, also daher.
Ja, ich weiß.
Ich habe auch so eine provokante Frage. Ich wusste nicht, wie ich die damals formulieren sollte. Das ist eigentlich ein bisschen, deswegen steht die ganz, ganz selten. Und es sollte eigentlich mehr gemeint, also sollte, wer darf bei deinem Begräbnis kochen und welches Gericht darf dabei serviert werden? Aber es geht eigentlich mehr darum, dass du es nicht bezahlen musst, sondern irgendeinen idealen Wein und irgendeine ideale Speise oder einen Lieblingskoch dann irgendwie benennen sollst. Oha. Wer wäre es bei dir? Also ein super Gericht oder ein Lieblingskoch, wer dürfte dich feiern, für dich kochen und welchen Wein würdest du ausschenken, wo du sagst, sauft Leute, ich muss nicht bezahlen?
Also kochen müsste mein Vater, so ja. Unwahrscheinlich, aber setzen einfach mal die Realitäten außer Kraft. Kochen würde mein Vater und der würde eine Vichyssoise machen und dazu gäbe es trockenen Silvaner aus Franken.
Oh, herrlich. Einen bestimmten Produzenten, einen Lieblingswein oder nee? Allgemein, Silvaner Franken ist für dich am unterschätzten? Also, weil Silvaner Franken bis vor 10 Jahren kaum ein Thema, wirklich so überprominent gewesen. Jetzt seit 10 Jahren erlebt er, finde ich, eine Renaissance und wird gewertschätzt. Also wird auf Augenhöhe mit dem Riesling teilweise gesehen. Ja. Du auch, oder?
Was Ausdruck vom Terroir angeht, ist Silvaner in Teilen für mich sogar stärker als Riesling.
Ach.
Weil er weniger Frucht hat und da sind wir wieder beim Thema Mineralik, auch die Erde, wo er gewachsen ist, nochmal deutlicher widerspiegelt. Das macht Silvaner aus.
Spiegelt der, ist eine provokante Frage, der Silvaner die Erde wieder oder formt die Erde den Silvaner?
Beides. Es bedingt sich beides.
Okay.
Beides bedingt sich da. Also es ist ja klar, es gibt verschiedene Böden, es gibt verschiedene Wasserhaushalte, wie das Wasser abtransportiert ist, welche Gesteine, welchen pH-Wert und das alles beeinflusst dann auch den Geschmack des Mostes, ganz klar. Und am Ende auch die des Weines. Und dann hat man nochmal die eine etwas aromadefensivere Sorte Silvaner, die eben das alles nochmal stärker hervorbringt, zum Beispiel als eine etwas primär fruchtigere Sorte als zum Beispiel Riesling. Und da hat man ja, gerade wenn die Weine jung sind, wir hatten es ja auch bei den alten Reben jetzt vom Löwen, die haben ja Aprikose und so weiter noch und nöcher. Und das hat auch der Silvaner nur in den seltensten Fällen in seiner Jugend. Es gab mal so eine Bewegung, so auch so Anfang der 2000er, da hat man auch Silvaner kalt vergoren und dann so richtige Johannisbeere, Stachelbeere-Aroma, das ist was ein Sauvignon Blanc hätte sein können. Da hat man dem Silvaner versucht, ähnlich wie diese Kampagne mit Rivana damals in Baden, auf die Sprünge zu helfen. Aber am Ende hat es ja nicht funktioniert.
Für mich, also für viele, und das fand ich interessant, einen der undankbarsten Rebsorten für einen Winzer, weil er keine Fehler verzeiht.
Silvaner.
Ja. Also man sieht alles, was irgendwie fehlgelaufen ist, merkt man im Wein. Und lässt sich ganz schwer korrigieren. Was bei anderen Rebsorten, gerade wenn du Sauvignon sagst, ist ja ganz, also für viele Winzer relativ einfach, noch irgendwas draus zu basteln, was dann trotzdem lecker ist.
Ja.
Und bei Silvaner eher schwierig.
Ja, gerade wenn man da traditionell arbeitet und vielleicht auch mit Spontangärung, großen Holzfässern und so weiter, wenn man extrem kalt vergärt, auch dann mit den entsprechenden Hefen, dann bekommt man natürlich zuverlässiges Aroma rein. Wenn man die Rebsorte als Wein machen lässt, wie sie machen kann, dann hat man natürlich auch die Gefahr, dass da auch dann gewisse Töne entstehen kann, die man am Ende gar nicht will. Ja, schon klar. Ja.
Hattest du mal einen Mentor?
Ein Mentor?
Jemand, der entweder damals im Weinbereich, als du Winzer gelernt hast, oder dann als Sommelier oder dann als Journalist oder jemand, der dich geformt hat, wo du sagst?
Also mein Mentor im Winemaking-Winzerbereich war der Kellermeister vom Weingut Bercher, der hieß Stefan Beck. Der müsste jetzt noch Kellermeister bei Martin Wassmer sein, also zumindest so meine letzte Info. Der hat mich im Keller wirklich auch was Qualität, was auch andere Weingüter angeht. Jona wurde ja damals, ne, da gab noch die sogenannte Umkehrosmose. Kannst du dich erinnern?
Ja, klar.
Ach, das waren Zeiten, da hat man Vakuumverdampfer. No, das waren auch Dinger da. Gab sogar im Spiegel eine große Story, wie man jetzt die Weine, die Spätburgunder, die dünnen Säuerlinge, richtigen Rotwein draus macht, ne, mit 14,5 und Vakuumverdampfen, 100% neues Holz und Rind damit. Da sind wir ja heute ganz woanders. Ne? Heute haben wir die ganzen Magerlinge da mit 12,5 und dezent Holz und so weiter, viel Säure. Aber der hat mich geprägt, was eben dann die verschiedenen Stile der Weine nicht nur in Deutschland angeht. Das in jedem Fall. Was war und beim Sommelier Weinberatung, naja, am Ende war es Christina Fischer, ne? Kann man nicht anders sagen. Die hat mir da wirklich den letzten Kick, sie hat mich in der Weltgeschichte rumgeschickt, Superkostungen, Weinreisen, hat mich machen lassen, Einkäufe, ich habe Verantwortung bekommen und so, ja, würde ich nicht anders sagen können.
Gibt es für dich eine Person, entweder historisch oder aktuell, wo du sagen würdest, die hat für die Kulinarik oder für den Wein unfassbar viel erschaffen oder bewegt?
Ja, Hugh Johnson.
Okay.
Auf jeden Fall. Ja. Damit bin ich auch quasi groß geworden.
Sozialisiert worden.
Allein was die großen Bücher angeht, alles, was ich mir damals an Wissen auch über Weingüter im Speziellen aneignen konnte, war eigentlich dann im großen Johnson. Und dann, was den deutschen Weinbau angeht, war es dann tatsächlich Stuart Pigott. Die hat mich dann auch weitergeführt, was die deutsche Weinkultur angeht. Und wir sprechen jetzt so ungefähr von den 90er Jahren, Ende 90er Jahren ungefähr, als dann auch die ersten großen Spätburgunder, die Rieslinge und als der Stuart Pigott seine ersten Bücher gemacht hat. Und damit hat er ja quasi als Engländer die deutsche Weinkultur wieder hoffähig gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Die ganzen Köhler-Ruprecht, Philippi, diese Spätburgunder, die es damals gab, noch in dieser Bordeaux-Flasche, kannst du dich vielleicht erinnern. Ja. Also das war ja großartige Weine. Ich kann mich noch erinnern, meine Eltern hatten danach, nach der Gutschenken-Geschichte im Johannesberg, hatten sie noch ein Restaurant in Hannover. Also gar nicht so weit weg, die Biesler Weinstube. Und bei einem seiner, die großen Weine Deutschlands, so hieß das Werk, glaube ich, es waren nicht die Rieslinge, es waren die Weine Deutschlands, da hat er eine Lesung bei uns gemacht mit entsprechender Verkostung. Und ich habe die Weine dann dort im Restaurant dann auch serviert und durfte sie auch alle auf Kork probieren. Und wir haben, das war damals die Top Range in Deutschland, die es damals zu probieren gab. Es waren katastrophale Gläser. Also die Glaskultur, die war bei meinen Eltern noch nicht angekommen.
Und das hast du damals aber da schon erkannt? Oder
was denn?
Dass die Gläser scheiße sind?
Ja. Ja, das habe ich schon erkannt. Ja. Aber das hat lange gedauert, bis sich meine Eltern mal sogar vom Römer getrennt haben.
Echt? Bei euch gab es noch Römer?
Ja, bei uns gab es noch Römer, ja. Wow. Die waren in der Gutschenke Schloss Johannesberg. Ja, ja. Da wollten alle noch randvoll, also zittrig durfte man da nicht sein. So voll mussten diese Römergläser sein, man die zum Gast brachte. Und die Kultur haben sie auch ein bisschen mit Hannover genommen. Und ich musste dann schon ein paar Jahre arbeiten, damit sich meine Eltern mal ordentliche Gläser zugelegt haben. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, es war auf jeden Fall eine tolle Veranstaltung und ich durfte diese ganzen Weine kennen und probieren lernen. Und auch dann, wie gesagt, es war dann wirklich ein Engländer, der mir das dann auch nahegebracht hat. Und ich habe dann auch die meisten Bücher auch von ihm gelesen. Und da gab es ja dieses ganz tolle Buch da, Wein spricht Deutsch. Mhm. Kennst du vielleicht diesen dicken Schinken? Damit ist ja Andreas Durst, der bekannte Weinfotograf und heute auch nicht ganz
Winzer,
genau, macht ja auch großartige Pinots und Silvaner, bekannt geworden. Und der Stuart Pickett hat da auch viel gemacht. Ich glaube, weiß gar nicht, ob er Herausgeber war. Auf jeden Fall hat er da auch viel. Der Stefan Reinhardt, der mittlerweile ja auch hier für Deutschland, Schweiz, Parker verantwortlich ist auch. Und das war ein großes Werk. Also von daher ist Stuart Pickett schon einer, der mich auch dann in der Weinwelt geprägt hat. Ja.
Was mich total beeindruckt ist, also auch wie bei Hugh Johnson oder bei Janice Robinson, die lange Zeit, wo die beständig sind, sich teilweise neu erfinden, trotzdem Substanz haben, niemals in Frage gestellt wurde. Ich kenne keinen, der Stuart Pickett kritisiert.
Die gibt es schon.
Ja,
okay. Hat bei Stuart Pickett, ja, aber ich denke mal, jetzt, wo wir ungefähr in der gleichen Generation sind, bei Stefan Reinhardt fast nicht. Ne? Naja. Er wird ja, ich glaube, durch die ganze Strecke, die ich ihn jetzt so kenne, beobachte, kommuniziere.
Hugh Johnson oder James Robinson,
also ich kenne. Nee, das sind Instanzen.
Ach, toll, oder?
Ja.
Über 40 Jahre.
Das ist schon Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, lebt Hugh Johnson noch? Lebt er noch?
Scheiße, oder? Ich weiß es auch nicht. Ich glaube ja.
Ich glaube auch, ja.
Ja.
Aber
liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Wo ist man? Im Zweifel. Wie heute im Grußmodus sind. Also da, ja, Schreck. Ja. Wir gehen mal von aus.
Wir gehen davon aus. Er dürfte es auch schon. Aber wirklich, ja, er sucht da seinesgleichen.
Ich habe ein signiertes Buch von ihm.
Ja?
Ja, ja, mein Lieblingswein oder sowas, das fand ich.
Nee, das gehört auch eigentlich bei jedem, der sich mit Wein da ein bisschen näher beschäftigt hat, gehörte Hugh Johnson und das große Weinlexikon und diese ganzen Geschichten eigentlich dazu. Das ist so Standard, was jeder einfach mal durchgeschlagen haben muss. Ja, ja.
Gab es für dich mal ein richtig super schönes oder ein katastrophales Sommelier-Erlebnis?
Ja, ja, ich Sommelier-Erlebnis, wie dem auch sei, also es gab mal eine, Dirk Wirtz ist ja doch bekannt, ne? Ist ja mittlerweile auch bei St. Anthony.
Auch toll, der Weg und diese Präsenz und trotzdem diese Nahbarkeit und so weiter.
Ja,
jetzt kommt eine andere Story.
Okay. Er hat sich ja aus den sozialen Medien auch ein bisschen zurückgezogen, ja, ja. Ne? Dann hört man ja nur noch weniger, hat da wohl jetzt auch eine andere Lebensgrundlage, ich weiß es ja auch nicht. In jedem Falle hat er, damals war ich noch bei der Christina Fischer als Sommelier und der hat dann in Rheinhessen eine Silvaner-Trophy ins Leben gerufen, also Rheinhessen-Silvaner, war ja damals, keiner wollte Rheinhessen-Silvaner, in Rheinhessen wachsen ja auch neben Franken.
Ich glaube sogar mehr als in Franken.
Mengenmäßig schon, qualitativ.
Aber es gibt ja prominente Winzer, die es boykottieren. Und ist deswegen kommt der eigentlich so niemals in diese wirkliche Prominenz oder wird niemals so ausgelobt.
Ja, es gibt den Feuervogel von
Keller. Rein von der Anbaufläche ist durchaus präsent.
Genau, genau.
Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ja.
ja.
Okay.
War ja einst die meist angebaute Rebsorte überhaupt in Deutschland. Ja. Also überall in Kaiserstuhl, überall ist Silvaner gewachsen und ein bisschen steht da noch, aber ist ja nicht mehr von bedeutender Menge. Wie gesagt, in Rheinhessen schon. Aber worauf ich zurückkommen wollte, ist Folgendes. Der Dirk Wirz, der wollte der Silvaner Rebsorte wieder ein bisschen mehr Gehör verschaffen und hat damals diese Silvaner Trophäe initiiert. Und dann kamen eigentlich alle angereist. Also es war auch eine wirkliche Blindprobe, ne? Also so, was ich sagen kann, so was ich noch sagen kann, darauf spielt's ja hinaus quasi. Stefan Reinhardt war da, Markus Hochschuster und ich weiß nicht, welche Sommelieren und Sommeliers da waren. Und dann, ich habe da fleißig mitprobiert, dann gab es irgendwie in der Pause, gab was zu essen. Ich habe wahrscheinlich meinen Schluckwiderstand dann irgendwie unterschätzt. Und am Ende gab es dann eine Finalprobe. Da haben die Weine, wurden dann ausgeschenkt, die Finalweine. Und jeder Sommelier oder Juror sollte dann aufstehen und die Punkte zu dem Wein sagen. Also der sollte den Wein probieren und dann nochmal die finale Bepunktung. So, und dann ging das immer Reihe um. Und ich war schon so durch. Also ich war sowas von fettig. Ich bin da aufgestanden und dann habe ich gesagt, 13 Punkte. Und dann der Dirk Wirz, ja, aber du musst doch erstmal den Wein probieren. Und ich so, okay, ja, ich probiere, aber ja, 13 Punkte. Das war so einer meiner, erinnere ich mich heute noch gut daran. Viele Grüße an Dirk Wirz.
Ja, liebe Grüße.
Der erinnert sich auch bestimmt noch bestens daran. Also es war wirklich famos, also ich war wirklich heillos betrunken. Ich könnte noch eine Geschichte ansetzen, aber die erzähle ich jetzt nicht.
Okay.
Also die guten Momente überwiegen dann doch am Ende deutlich, ja.
Mhm. Ja. Gab es was richtig Schönes, wo du sagtest, mit Tränchen nach Hause ins Bett und toll, dass sowas passiert ist? Oder irgendeine legendäre Probe, wo du...
Weinprobe?
Ja, zum Beispiel.
Naja, die Ponson-Probe bei Fischers war geil, als das er selber da war.
Ja.
Warst du da auch da?
Ja, ich habe die
bestimmt
moderiert.
Ach, du hast die
bis 54 zurück.
Ja, das war schon legendär. Ach, du hast die moderiert damals.
Nee, stimmt nicht. Frank, ich habe die danach nochmal moderiert, aber da an dem Tag war es Frank Kemmer.
War es Frank Kemmer, okay, alles klar. Also das war schon legendär.
Entschuldigung, ich wollte mich da jetzt nicht im Vordergrund drängen.
Ja, ist gut.
Ja.
Aber das ging ja damals auch über den Handel, für den du gearbeitet hast.
Genau.
Ja, ach, ich kann mich erinnern an, ich weiß nicht, ob das jetzt so weinmäßig, aber wir waren, mein Vater, ein Freund, mein Bruder und ich, wir waren 1994 beim Montreux Jazz Festival. Und da waren wir mittags bei Kelleressen, da kann ich mich nicht mehr ganz erinnern. Und am Abend waren wir beim Girardet da in der Schweiz, da irgendwie am Musen der, naja, auf jeden Fall. Dann gab's da, wir haben ein großartiges Menü gehabt und danach haben wir nochmal vier Gläser Glas Champagner Dom Perignon getrunken. Die Rechnung habe ich immer noch, die Zuschlagsrechnung, die habe ich noch zu Hause. Also das war auch ja ein Erlebnis, was ich auch noch habe, was so Genuss gerade angeht, ja, was man nochmal dann genießen kann, nachdem man schon so gut gegessen hat, ja.
Ist es, das war der Wein dann, der dich dann so gefesselt hat?
Der also hat mich, der letzte Schluck Champagner, der diesen ganzen Genussmoment, das Menü quasi nochmal so zu einem Ganzen gefügt hat.
Ja. 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 Wow. Und ja, auch toll, wenn ein toller Schaumwein das Ganze dann irgendwo noch gipfeln kann, wo man oftmals dann sagt, am Schluss, man ist ohnehin so übersättigt, man kann es nicht wertschätzen, man sollte eher irgendwas Deckel drauf und zu, aber... Dass das Besondere noch das Besondere sein kann, ist ja dann auch was Besonderes. Krass.
Ha.
Wie wichtig ist bei dir, wenn du im Restaurant bist? Wie wichtig ist bei dir der Weinservice als solches? Also Gläser sind wichtig, das ist klar.
Ja.
Temperatur haben wir auch gerade gesagt, können wir beide nicht.
Ja, gut.
Aber so im Allgemeinen, also irgendwie findest du die ganzen Tools, findest du es irgendwie toll wichtig? Gibt es da irgendwas, was keiner kennt, was nur du... gebrauchst oder ist das alles Hokuspokus und du sagst, Gläser, Flasche, wenn überhaupt Dekanter?
Dekanter ist für mich total wichtig,
ja,
gerade bei Weißwein.
Bestimmte Form oder ist Hauptsache breit und Glas?
Also was wirklich für mich am wichtigsten ist, dadurch, dass ich jetzt hier im Laden auch relativ viel ausschenke, ist, dass man wirklich aus dem Dekanter die komplette Menge Wein auch unfallfrei ins Glas bekommt. Also viele Dekanter haben das Problem, dass der letzte Schluck sich nur schwer ausschenken lässt. Ja. Also gerade die innen so ganz...
Das ist, und dann das Schlimme ist eben, wenn du, deswegen ist es eines der wichtigsten Dinge beim Dekanterkauf, das Schlimmste ist, wenn du halt zu Hause bist, alleine bist nicht geübt, und da, aber der mittrinkende Gast.
Naja, ja. Genau.
Keine weißen Tischdecken.
Genau, kannst du vergessen.
Keine weißen Hosen.
Ja, kannst du gleich vergessen, genau.
Holzfußboden.
Naja, das wäre gut. Keine Tischdecke oder so, ja. Also das ist schon wichtig. Ja. Darüber hinaus bekommt Weißwein eine Belüftung oftmals sehr, sehr gut.
Das Schaumwein?
Schaumwein mache ich gar nicht.
Obwohl wegen der Perlage oder weil der Wein es nicht verdient?
Wegen der Perlage. Ja. Also da bin ich dann eher vorsichtig, zumal dann auch wir auch glasweise machen und den dann in eine Karaffe aufzubewahren, beziehungsweise dann umzuschütten, ist ja auch sinnlos, und in der Karaffe aufzubewahren keinen Sinn ergibt.
Das Was ich total spannend finde, ist in der Tat, wenn du Süßweine und die dann halt über lange Zeit ausschenkst einfach und dann aber auch lüftest, sie kriegen nochmal einen ganz anderen Katalysator, dann mehr oder weniger, der die nochmal ganz anders aufreißt und diese zusätzliche Luft, obwohl die dann halt dann ja ohnehin, wenn sie in der Flasche wären, Luft haben, aber diese zusätzliche Luft öffnet die nochmal ganz anders und harmonisiert die nochmal anders. Also das finde ich... wird oftmals auch verkannt, also diese ganz alten Sherry-Karaffen, kennst du die noch?
Die die Blei, also richtig, stehen noch bei meinen Eltern auf einem riesen Buffet aus Mahagoni oder Kastanienholz, ich weiß es gar nicht, da stehen die noch drin. Da sind auch überall noch Sherry oder irgendwas drin, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch trinken kann, auf jeden Fall.
Aber ich finde es krass, dass man bei Karaffen so verkopft ist und niemals mutig, also dass man da immer... Die im Handel angeboten werden, nimmt und alle haben die gleichen, aber niemand nimmt die alten Bleikristallkaraffen. Die haben ja den gleichen Zweck dann irgendwo, geben auch keinen Geschmack ab oder selbst farblos, also Tonkaraffen, warum nimmt das keiner? Könnte witzig sein manchmal oder so, oder spielt keiner damit, also da. Aber sonst so Tools nicht so dein Ding beim
Wein. Nee, da bin ich.
Ja, Bierwärmer für Wein oder irgendwie sowas. Dann.
Bitte?
Bierwärmer für Wein oder...
Bierwärmer.
Das gab ja diese Bierwärmer früher, also da, die wird dein Papa vielleicht noch in der Gastronomie gehabt haben. So, das sind so Silberstäbe, wo man heißes Wasser reinmacht und das Bier damit erwärmt hat.
Kenne ich überhaupt nicht. Okay. Nie gesehen.
Ich habe in Norddeutschland gelernt, da hat man so...
Okay. Aber wofür sollte man Bier erwärmen?
Damit es nicht so, wenn so ein 80-Jähriger reinkommt, der mit dem kalten Bier nicht mehr klarkommt, aber trotzdem möglichst schnell trinken...
Aha.
Musst du, hast du das Bier damit erwärmt?
Aha. Nee, also ich kenne heißes Bier, aber ich habe auch nie genommen bei Erkältung. Hat sich bei mir auch nie als wirksam erwiesen. Also von daher, da bin ich raus.
Okay, wir driften ab. Wir driften ab. Aber wo, Alter, irgendwann Winzer nochmal?
Bitte?
Irgendwann nochmal Winzer werden? Hättest du mal den Wunsch, einen eigenen Weingarten zu haben, einen eigenen Wein zu erzeugen? Glaubst du, du könntest das noch? Jetzt auch mit dem Wissen als Moderator, als Zombie, als Schreibling? Das ist nicht despektierlich gemeint, sondern einfach, ja.
Ob ich das könnte?
Könntest du heute noch einen Wein erzeugen und wäre es dein idealer Wein? Könntest du Karl Löwen toppen?
Nein, das ist so eine Frage. Also ich würde meinen Wein auf jeden Fall einen italienischen Namen geben.
Im Zweifel.
Aber ich habe so viele italienische Wörter jetzt in letzter Zeit, weiß ich leider keinen zu zitieren, aber ist egal, gelesen, dass ich auf jeden Fall die italienische Sprache dafür verwenden würde. Es würde sich auch vermutlich um einen Rotwein handeln, also auch ein bisschen kräftiger Natur. Anbaugebiet wäre ich mir noch nicht sicher. Vor allem fehlen mir da aktuell die wirtschaftlichen Mittel.
Aber es wäre schon ein...
Ich hätte auch so eine Idee, auch...
Morgen bei der Aktion Sorgenkind glückslos gekauft und sofort gewonnen und dann wärst du in der Toskana und hättest ein Weingut. Oder irgendwo in Italien.
Dann würde ich das durchweg in Erwägung ziehen, also im Rahmen meiner...
Wärst du Toskana oder wärst du Italien oder Piemont oder...
Bitte?
Wär's Toskana oder wär's Süditalien? Oder
eher Piemont. Piemont. Ich wäre eher Piemont und dann, weil ich bin ja auch großer Freund der Rebsorte Freja. Kennst du die?
Ach, großartig.
Fraser ist also.
Warum wird die nicht mehr geliebt? Also eine der wenigen Rebsorten, wenn wir das Thema vorhin hatten, die salzig schmeckt.
Ja.
Wenn ich, also diese Transparenz, diese Eleganz, für mich so eine Kombination aus Pinot und Nebbiolo.
Genau, genau. Ja. Hat die Feinheit, die Säure des Pinots, den Gerbstoff vom Nebbiolo, auch diese lange Haltbarkeit, diese Reife, die der Wein hat und diese extreme Eleganz.
Ja.
Weingut Weira, kennst du bestimmt, ne? Mhm. Ist für mich so eines der Vorzeige. Cuvée heißt der Wein, glaube ich, ne? Cuvée ist auch so ein italienisches Wort, ist glaube ich auch eher piemontesisch, also irgendwie Dialekt heißt, was denn das oder was denn hier los? So nach dem Motto, weil Fraser ja auch außerorts im Prinzip nicht bekannt ist. Ne? Mhm. Also, aber da lassen sich groß, also genau, so ein Fraser im Piemont, das würde ich genau mit entsprechenden Mitteln nochmal auf den Weg bringen.
Habe ich noch nie gereift getrunken, wenn wir vorhin das mit der Reife hatten, noch nie gereift getrunken.
Es war super, weil ich hatte mal...
Reift wie Nebbiolo oder reift anders?
Reift säurereif reicher.
Schön.
Reift säurereicher.
Was ja im Alter gut toll ist.
Und ich hatte mal echt richtig alte Weira, die Cuvée und ja gut, das ist natürlich von Flasche zu Flasche auch dann unterschiedlich. Du kriegst auch balsamische Baroli und eben nicht so sehr. Das ist natürlich auch immer dann vom Wein und Erzeuger abhängig. Aber ich denke mal, die Säure ist, glaube ich, ein bisschen intensiver beim Fraser. Ja, ist dadurch auch ein bisschen in der Jugend gerade. Oh gut, Nebbiolo ist auch oft sperrig, ne?
Hm. Ja, ja. Probierst du Wein auf Fehler? Also weil du ja eben auch diesen Winzer-Hintergrund hast. Also schmeckst du irgendwas und sagst, oh, das habt ihr da wirklich überhaupt nicht gekonnt? Oder kannst du sowas akzeptieren wie, keine Ahnung, wenn ein Apfel eine Delle hat, wo du sagst, das ist halt Natur dann irgendwo. Also bist du dann der Techniker beim Weinprobieren und oder?
Also wir hatten gestern, das war am Samstag, da war eine Gruppe da, die wollten da auch mal so einen Naturwein probieren, also so richtig Naturwein. Und ich hatte noch einen kalt aus Transsilvanien, also ein Grünspitz ist die Rebsorte, also auch so eine Autochtone. Und die ist wirklich radikal für naturell ausgebaut. Also keine Filtration, 3 Liter Trüb in der Flasche und sowas. Und den habe ich da mal ausgeschenkt. Und wenn du den als Profi in der ein Profi-Panel probieren würdest, würdest du sagen, der ist mostig, oxidativ, fehlerhaft. Mhm. Wenn du ihn aber mit dem Kontext auf den Weg schickst, wird naturell, natürlich, unfiltriert und alles, sagen die Leute, frisch, Apfel, Birne, wunderbar. Es gibt ja auch das große Experiment mit dem Parmesankäse. Wenn du jetzt in einem Labor quasi verschiedene Verkoster bittest, ein Aroma vom Parmesan im Kontext Körper zu riechen, sagen die vor Käsefüße, stinkt. Mhm. Wenn du aber das im Kontext von Genuss, Essen und Trinken bringst, sagen sie lecker. Mhm. Von daher ist ja das auch, da waren wir immer wieder bei der Objektivität, auch total wichtig, welche Vorinformationen man vorher hat.
Und kannst du es dann trotzdem genießen? Also findest du diese Weine reizvoll und sagst
absolut. Ja. Ich fand den super.
Okay.
Ich habe den auch probiert nochmal und an dem Tag am Samstag. Und ich finde den super, den Wein. Ich liebe den.
Genial.
Ja.
Aber witzig, dass das eigentlich eine Entwicklung ist, die in Deutschland mehr oder weniger erst vor 10 Jahren ankam. Ja. Also es ist ja, das gab es ja in Frankreich schon mehr oder weniger immer teilweise in Italien, in gewissen Bereichen oder in anderen Bereichen, aber in Deutschland, wir haben das irgendwie erst vor 10 Jahren neu entdeckt, ja.
Also im Prinzip ja auch oftmals aus rein wirtschaftlichen Gründen. Hm. Spritzmittel sind sehr, sehr teuer. Und je weniger man davon im Keller und im Weinberg gebraucht, desto mehr Kosten kannst du sparen. Hm. Das heißt, desto weniger ein Wein du im Weinberg oder im Keller behandelst, desto besser kannst du natürlich produzieren und dann am Ende auch verkaufen. Und dadurch sind natürlich auch die ganzen Weinbars dann auch in verschiedenen Appartements in Paris entstanden, die natürlich dann auch ganz anders wirtschaften konnten und entsprechend dann Weine auch mit den bunten Etiketten, das gehört ja dazu, ne? Mhm. Die Ausstattung ist ja unmittelbar verbunden mit dieser Bewegung, wenn naturell attraktiv anzubieten. Mhm.
Was ist nach irgendwie 2018, 2020, wenn man deinen Lebenslauf liest?
Ja.
irgendwie oder sich da darüber informiert, dann hört es irgendwie 20 oder 18 irgendwie auf. Hast du noch moderiert? Hast du nicht mehr moderiert? Warst du dann schon in Burgwedel am Klinkerhaus setzen oder?
Naja, Klinkerhaus haben wir ja gar nicht. Wir wohnen ja gar nicht in Burgwedel, sondern im Nachbarort Isernhagen-Dorf, aber das ist egal. Meine Frau hat das Angebot hier bekommen, in Burgwedel einen Weinladen zu übernehmen in Eigenregie. Da kam ja noch Corona, wunderbar. Das war natürlich auch für meine Selbstständigkeit, Arbeit, da ich ja viel auf Reisen war, eine Katastrophe, war ja für viele andere Kollegen genau das Gleiche. Das heißt, der Art von Weinjournalismus mit entsprechender Recherche, der war ja schon vorher brach gelegen und dann war er vollends kaputt.
Bist du digital umgestiegen dann auch, oder?
Ich habe davon wenig gehalten. Ich habe da ein bisschen was gemacht, aber ich war von diesen ganzen Online-Verkostungen überhaupt nicht überzeugt. Ich kam in dieses Thema einfach nicht rein.
Weil das Menscheln fehlt, oder?
Bitte?
Weil das Menscheln fehlt?
Weil von mir aus das Menscheln fehlt. Ich habe den Kontakt nicht gehabt. Ich habe den Kontakt einfach nicht gehabt. Es ist mir absolut schwer gefallen. Ich habe die Konzentration nicht halten können. Ich konnte auch nicht ab, diese kleinen Bildchen, ne, wie das dann immer war bei Teams oder Zoom. Zoom, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Ne?
Doch, gibt es noch, aber
ja, ist egal. Auf jeden Fall bin ich damit überhaupt nicht klargekommen. Das wäre das eine gewesen. Und 2022 bin ich dann auch zudem an Krebs erkrankt. Und das ist natürlich dann doch ein tiefer Einschnitt ins Leben, der dann auch meine Arbeit im Prinzip erstmal zum Erliegen gebracht hat. So kann man das sagen.
Kein Wein mehr?
Ja, erstmal nicht. Ne? Jetzt wieder, ganz klar. Aber damals nicht, konnte ich ja gar nicht, ging ja gar nicht. Also es waren ja verschiedene Therapien, die da anstanden, die irgendwie den Genuss quasi verhindert haben.
Krass.
Da ging es ja ums nackte Überleben.
Warst du erstmal so weit?
Ja.
Wow.
Na gut, es fing an mit einer Geschichte und dann gab es ein Rezidiv ein Jahr später. Das saß dann im Rücken.
Was für ein Krebs war das, finde ich?
Im Rücken. Also erst fing es an mit Mundboden und dann war ein Jahr später der Rücken betroffen. Ja. Wow. Es wurde beides operiert und der Rücken wurde dann auch mit Strahlen behandelt. Diese Strahlenbehandlung ist äußerst anstrengend. Vor allen Dingen, wenn die Behandlung mal, also diese, ich weiß nicht, wie viele Sitzungen ich hatte, 20, keine Ahnung. Das
ist täglich, ne?
Täglich, ja, genau, außer sonntags. Und dann fangen die Nachwirkungen erst an, wenn die Therapie eigentlich vorbei ist. Und dann ist die Kraft auch total am Ende. Man hat halt keine Kraft mehr. Man ist froh, wenn man es noch auf Toilette irgendwie schafft. Und da war natürlich erstmal irgendwie, dass ich überhaupt Nahrung zu mir nehme, weil ich habe ja auch keinen Hunger mehr gehabt. Ich bin ja generell ziemlich dünn geworden und da war ich noch dünner und hatte ja zum Glück so ein bisschen Weinbauch hatte ich ja. Also von daher kann man sagen,
ich konnte von was
hatte sehen. Noch eine Weinreserve auf Lager, von der ich gezehrt habe quasi. Die war dann aber auch irgendwie weg und jetzt bin ich mittlerweile in Immuntherapie und die schlägt super an. Die hat extrem wenig Nebenwirkungen und da bin ich regelmäßig, der Krebs wird dadurch in Schach gehalten. Ob es geheilt wird, das ist nicht klar, weiß man nicht, aber damit kann ich auch gut leben und ich kann das Leben auch wieder genießen.
Gibt es Einschränkungen? Also, dass du anders schmeckst jetzt? Oder?
Ja, klar. Also, ja. Dadurch, dass diese extreme OP stattgefunden hat im Mundraum, kann ich natürlich nicht mehr so viel Weine probieren wie früher. Also, ich schmecke noch, ich schmecke anders. Meine Zunge ist auch mir ein Mysterium geworden, kann man sagen, weil sie sich jeden Tag ein bisschen anders anfühlt. Ich schmecke anders.
Bitte? Oh, krass.
Ja. Ich bin dadurch auch nicht mehr, ich kann jetzt nicht mehr in irgendein großes Profi-Panel gehen und da 100 Weine probieren. Das schafft meine Zunge einfach nicht mehr. Ich kann schon noch gut probieren und mir macht das auch große Freude und Genuss. Und ich kann sicherlich auch noch die Weine nach Gusto unterscheiden. Entsprechend haben wir auch unser Programm hier gestaltet. Aber als Profiverkoster würde ich das einfach nicht mehr körperlich so schaffen. Gibt es auch verschiedene andere Einschränkungen, ist ja nicht nur die Zunge, ist ja der gesamte Körper ist auch durch die Streuung des Krebses in den Rücken immer eigentlich ein bisschen gestresst, weil er auch diese Immuntherapie immer unterwegs ist und sich anstrengen muss. Und das Pensum, die Zeiten sind vorbei.
Aber erstaunlich, dass du dann trotzdem zurück in die mehr oder weniger Gastro beim Wein geblieben bist. Und
na gut, das hat sich ja so ergeben durch meine Frau, durch den Laden, dass ich dann hier helfe, wenn ich wieder bei Kräften bin. Das ist ja gar kein Thema. Ich habe ja auch am Anfang bei der Beratung hier geholfen, was die Texte und so weiter angeht. Und hier haben wir schon was aufgebaut. Also das ist ja das ist selbstverständlich. Also dafür lieben wir uns auch, dafür sind wir da und ja, und das macht uns auch große Freude.
Ziele, Wünsche, irgendwas, was, wo du sagst, dahin soll der Laden gehen oder jetzt Weingut haben wir ja schon erörtert, wir müssen noch ein Aktionssorgenkind loskaufen.
Genau. Genau.
Irgendwas, wo du sagst, oh, boah, das würde ich total gerne nochmal machen, das kann ich mir vorstellen oder da.
Also was ich mir noch vorstellen könnte, dass wir das noch ein bisschen besser etablieren, noch mal mehr so die Weinfreaks reinbekommen, die das alles so gutieren können, wie wir uns das vorstellen, und dass man vielleicht so eine kleine Gastro dazu anbietet, also einen richtig geilen Käse, einen richtig geilen Prosciutto und so weiter, also so ein bisschen was, und so, wo dann regelmäßig die Leute kommen, ich sag mal einfach so ein Jour fix. Ne, am Mittwoch trifft sich die Weinszene aus Großbiegwedel und drumherum zum Glas Wein und ein bisschen Käse und Wurst bei Wein und Sie.
Das ist aber jetzt gar nicht so utopisch oder gar nicht so weit weg.
Ne, ich bin jetzt ja auch so in meinem Leben, dass ich mir jetzt die Ziele ja auch ein bisschen kurzfristiger stecken muss. Ja. Also was in 10 Jahren ist, kann ich ja gar nicht sagen. Also von daher muss ich erstmal in kleineren Schritten denken. Das bringt aber die Krankheit so automatisch mit sich, dass man einfach den Moment auch, wenn meine Frau mir am Abend noch was Geiles kocht, wir trinken geilen Wein zusammen, dass man sich dessen natürlich viel mehr erfreuen kann, als es vielleicht früher der Fall war.
Es war kritisch, aber es war nicht marktschreierisch. Also es war nicht anklagend, es war nicht irgendwie alles ist doof, sondern eine ganz objektive Betrachtung, nicht nur der Szene, der Weinkritik, des Weinjournalismus, der Sommelerie, ja, und eigentlich der gesamten Szene. Und das aus dem Munde von jemandem, der fundiert auftreten konnte, der wusste, was er zu sagen hat, der wusste, wie er es zu sagen hat. Es war ein solches Vergnügen, Axel. Es hat so viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, sich mit dir auszutauschen, und es hätte noch 3, 4, 5 Stunden gehen können. Vielen Dank, dass du, ja, man muss auch sagen, dir die Kraft genommen hast, dass du die Zeit genommen hast, dass du die Muse genommen hast, dass du aus dem Nähkästchen geplaudert hast, dass du unser Gast warst. Und noch ein großes Dankeschön in diesem Atemzug der Schlumberger Gruppe mit den Handelshäusern Consiovini, Schlumberger, Segnitz und dem Privatkundenportal Bremer Weinkollekt. Denn dank ihnen haben wir so großartige Gäste wie Axel. Und ich freue mich sehr darüber, dass wir mit der Schlumberger Gruppe zusammen ein zweites Podcast-Projekt launchen, gestalten, initiieren, präsentieren können. Sommies on Tour, wo wir Insights von Weingütern, von den Weinproduzenten erfahren, die natürlich alle zur Schlumberger Gruppe gehören, aber die auch zu den Besten der Welt gehören. Ich bin gespannt, wie ihr es mögt. Dienstags gibt es Sommies on Tour mit dem Produzenten der Schlumberger Gruppe und Donnerstag bzw. Freitag als Release Day Sommie, dem Podcast. Und dank Ihnen dürfen wir auch nächste Woche eine Folge präsentieren. Was das für eine Folge wird, bin ich noch nicht sicher. Lasst euch überraschen. Bin selber sehr gespannt. Es wird eine Sonderfolge geben, mit der wir uns mit dem Thema Sommelier einmal ganz intensiv auseinandersetzen. Und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Also ich freue mich auf dich in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit.
Ja, guten Tag. Erst einmal möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Manfred Kriener, bin Journalist in Berlin und ich kenne Axel seit 2002, glaube ich. Damals war ich Chefredakteur des Slow Food Magazins. Der erste Kontakt zu Axel lief über einen Text, den er mir geschickt hat. Und er hatte die eigentümliche Überschrift Die Wein. Die Wein, dachte ich, was ist denn das für ein seltsames Elaborat? Ich habe es dann gelesen und es war gut. Ein origineller, schöner Text über die feminine Seite des Weins. Und es war der Beginn einer wirklich wunderbaren Zusammenarbeit. Axel schrieb also regelmäßig Texte über Wein für Slow Food Magazin und später, als ich Chefredakteur des Umweltmagazins CO2 war, schrieb er auch für die CO2. Ich habe mir nochmals einige Texte aus dieser Zeit angeschaut und kann euch mal einen Vorspann vorlesen. Es ging um einen Text für Freaks von Dirk Würz. Und da lese ich jetzt mal vor, Zitat. Was ist von einem Winzer zu halten, der seine Ehrenurkunde ins Gästeklo hängt und in einer alten Getreidemühle ab und an die Kuh fliegen lässt? Axel Biesler hat ihn besucht. Zitat Ende des Vorspanns. Ja, Axel hat also wirklich spannende Texte abgeliefert. Aber das Besondere waren auch unsere Telefonate. Du triffst ja nicht so viele Leute im Leben, mit denen du auf gleicher Frequenz sendest. Das heißt, du verstehst dich, ohne viel erklären zu müssen. Und da ist Leidenschaft, da ist Humor und Ironie. Und so hatte ich anregende, heitere Telefonate mit einem, würde ich sagen, neugierigen, munteren und jederzeit hellwachen Menschen, der tief eingetaucht war in dieses obsessive Thema Wein, der aber auch die sozialen Antennen ausgefahren hatte. Und dazu möchte ich so eine kleine Geschichte über einen Bio-Winzer im Kaiserstuhl erzählen. Dieser Bio-Winzer hat in seinem Dorf Spargel angebaut und gleichzeitig Wein gemacht. Es war eher so die rustikale Nummer. Und Axel hat bei diesem Winzer Weißburgunder gekauft und der Wein hatte eine ordentliche Portion Büchser. Aber wir beide mochten diesen Underdog-Winzer und seinen kleinen bäuerlichen Betrieb. Wir mochten seine Art und Axel sagte dann diesen einen schönen Satz, den zitiere ich jetzt so ein bisschen aus dem Gedächtnis, also nicht wortwörtlich. Axel hat so in etwa gesagt, lieber kaufe ich bei dem einen Weißburgunder mit Büchser als beim Winzer XY, und den Namen verschweige ich jetzt mal, als beim Winzer XY mir sein hochnäsiges Geschwätz anzuhören. Und das finde ich jetzt ganz elementar. Es geht beim Wein nämlich nicht nur um den Geschmack. Es geht auch um den Betrieb. Es geht um so einen ganzheitlichen Blick. Also um den Betrieb, um Engagement, um die Menschen dahinter, um Umweltbelange, um Natürlichkeit. Und natürlich geht es auch immer um Sympathien. Um Ausstrahlung, Charisma womöglich. Der Winzer und die Winzerin, die sitzen ja später mit am Tisch, wenn du den Wein trinkst. Dann erinnerst du dich nämlich an die Kaufsituation, an die Gesichter, an das ganze Setting. Und Axel hatte auch dafür immer ein sicheres Gespür und das habe ich geschätzt, ne? Also für die soziale, für die ökologische Seite des Weins, für das Gesamtkunstwerk gewissermaßen. Und weil er selbst bei verschiedenen Winzern gearbeitet hat, hat er auch, sagen wir mal, einen tieferen handwerklichen Blick. Er weiß einfach mehr über die Herstellung dieses Getränks als andere. Ja. Also es war eine wirklich schöne Zeit und eine gute Zusammenarbeit mit Axel und deshalb grüße ich ihn herzlich und ich grüße auch seine feminine Seite, die wir ja alle haben. Also, die Achsel, weiter so. Danke für die gute Zusammenarbeit. Ciao.